dass wir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe.
Ausgleich bekommen. Was ist passiert?
Leverkusen! Der VfB Stuttgart führt mit 2:1. Ich kann's nicht fassen. Der VfB Stuttgart hat den zweiten Treffer erzielt, an den hier niemand mehr geglaubt hat.
Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale.
Kitzelsberger! Der Platz! Kedira! 2:1! Führung!
Und jetzt ist das Spiel aus! Der VfB ist deutscher Meister!
Alles oder nichts, das komplette Fleisch ist aus dem Grill, auf den Grill hier gekommen!
Der Pokal 2025 trägt den roten Brustring und spricht Schwäbisch.
Herzlich willkommen zu VfB STR. Mein Name ist Ricky Palm und aus Beutelsbach zugeschaltet Sebastian Rose. Guten Morgen, Sebastian.
Ja, guten Morgen, Ricky. Thank God it's Friday, aber es ist doch ein wunderbares Frühstücksradio jetzt nach dem schönen 2:1 Auftaktsieg in der Europa League. Also ich fühle mich wohl, muss ich sagen.
Also es ist ja nicht unsere erste Morgensaufnahme, aber vor der...
Aber die zweite.
Und vor der hatte ich großen Respekt, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn wir waren natürlich gestern im Stadion. Der VfB Stuttgart besiegt Celta Vigo im ersten Europa-League-Spiel mit 2:1. Das sind für euch wahrscheinlich keine Breaking News mehr. Aber wenn ihr auch im Stadion wart, dann wisst ihr, vor 1:30 war man nicht zu Hause. Ich habe mir danach noch Teile des Spiels angeguckt. Wenn ich ehrlich sein soll, habe ich mir eigentlich nur die Vorberichterstattung angeschaut mit Lothar Matthäus und bin dann eingeschlafen. Aber es war, glaube ich, so 2:30. Und heute Morgen 6 klingelte dann der Wecker, weil wir uns zu dieser Aufnahme verabredet haben. Und das können wir gleich schon vorweg schicken. Das wird wirklich eine Barmer Ersatzkassenfolge heute, denn wir haben uns natürlich nicht so ausführlich auf das, was heute kommen soll, vorbereiten können, wie ihr das sonst von uns gewohnt seid. Es betrifft, das möchte ich gleich einordnen, dazu sagen, aber nur das Spiel gegen Celta Vigo. Alles andere haben wir in gewohnter Qualität vorbereitet, aber Celta Vigo wird schlicht und ergreifend ein Erlebnisbericht von uns beiden. Und Sebastian, das können wir ja schon vorweg schicken, wir haben eigentlich die besten Plätze gehabt. Du auf der Gegentribüne, Mitte-Mitte mit bester Sicht und ich auf der Haupttribüne, Mitte-Mitte mit bester Sicht. Und da frage ich dich gleich mal direkt, was hast du denn von deinem Platz erkennen können, was dem VfB am gestrigen Abend so besonders gut gemacht hat?
Das war ja schon gleich bei der ersten großen Frage. War der VfB besonders gut oder war Celta Vigo besonders schlecht? Also ich möchte nicht abwertend über irgendwelche Gegner reden, aber das, was von den Spaniern kam, war schon relativ dürftig, fand ich. Aber der VfB hat gezeigt, ich glaube, das, was er im Spiel gegen St. Pauli auf den Rasen gebracht hat, konnte man jetzt ein Stück weit reproduzieren, weil ich fand schon, dass die Mannschaft sehr, sehr wach war. Die Mannschaft war bereit, Fehler des Nebenmanns irgendwie auszubügeln. Die waren konzentriert. Es gab am Anfang ein paar Fehler aus Nervosität, würde ich mal sagen. Aber so im Laufe des Spiels haben sie sich absolut reingegroovt und hatten das Spiel komplett unter Kontrolle. Und ich muss gestehen, ich bin nicht mal nervös geworden, als das 2:1 gefallen ist.
Ehrlich? Mhm. Also dann warst du einfach zu müde, glaube ich, weil ich bin sofort nervös geworden. Ich muss dazu sagen, ohne jetzt hier Atta groß an den Pranger zu stellen oder so, ich hatte tatsächlich kein gutes Gefühl, als er reinkam. Und wir erinnern uns natürlich an die Szene, die zum 2:1 führte. Und kurz nach seiner Einwechslung hatte er schon mal so eine Szene drin, ja? Und dementsprechend war ich leicht nervös, weil ich dachte, okay, es wird schon noch das ein oder andere Duell geben, das Atta gewinnen muss, auch in der restlichen Spielzeit eben nach dem Tor. Und als es dann vorbei war, war ich schon froh, denn wir kennen das als VfB-Fans, ja. Also es läuft ja ganz oft so für uns, oder es lief, muss man Gott sei Dank sagen, ganz oft so, dass der VfB eigentlich Spiele dominiert, das locker ziehen muss, ja, und am Ende machst du halt 2 blöde Fehler und du gehst nur mit einem Punkt raus. Es wäre absolut nicht gerechtfertigt gewesen, das Ergebnis, aber ich glaube, am Ende können wir uns davon nichts kaufen, wenn es so gekommen wäre. Ist es aber nicht. Lass uns kurz auf die Aufstellung blicken und stellten wir fest, dass eigentlich gar nicht so viel verändert wurde. Letzten Endes war es so, wie wir es, glaube ich, auch ein Stück weit vorhergesagt haben. Buonanni kam rein. Dafür war Thiago Tomás draußen und die Überraschung war, glaube ich, dass Ramon Hendricks spielte statt Jeff Chabot. Mit dem habe ich fest gerechnet. Jetzt können wir aber schon sagen, mit dem Wissen, das wir inzwischen haben, es sollte der Stabilität der VfB-Abwehr nicht schaden, dass ein Ramon Hendricks da hinten verteidigte.
Der hat es richtig gut gemacht, ne? Mal wieder eine neue Innenverteidigung, das ist man beim VfB ja gewohnt. Und dann mussten wir ja sogar während des Spiels nochmal an der Innenverteidigung rumschrauben, weil dann ja noch Finjelsch ausgefallen ist. Mich hat es auch gewundert, dass Jeff Chabot nicht in der Startelf stand, weil er ja von Sebastian Hoeneß auch noch in den letzten Tagen wirklich sehr gelobt wurde. Ich weiß gar nicht, ob der nicht hundertprozentig fit war oder ob es andere Gründe hatte. Also das entzieht sich meiner Kenntnis.
Es waren Belastungssteuerungsgründe, wie man so schön sagt. Also man wollte ihn ein wenig schonen, aber ich finde es interessant, dass du gerade die Verletzung ansprichst. Ich habe fest damit gerechnet, wirklich, dass Jeff Chabot jetzt eingewechselt wird. Es sollte Luca Rackes reinkommen, der ja die letzten Wochen nicht spielen konnte aufgrund des Nasenbeinbruchs. Und ich dachte mir, okay, Rackes und Hendricks, das ist im Endeffekt unsere B-Innenverteidigung.
Ja.
Ich hätte nicht gedacht, dass Sebastian Hoeneß diesen Schritt geht. Er hat es gemacht und er wurde am Ende belohnt. Du kannst gerne noch weiter ausführen, wie toll es auch Luca Rackes gemacht hat. Aber ich finde, diese Sendung gehört eigentlich Ramon Hendricks.
Ja, auf jeden Fall. Er hat mal wieder gezeigt, dass man ihn bedenkenlos reinwerfen kann. Das Gleiche gilt ja auch für Rackes, der ja auch zum Ende der letzten Saison gut gespielt hat und auch im Pokalfinale gut gespielt hat. Also man muss sich da, glaube ich, keine großen Sorgen machen. Aber wie du sagst, erstaunlich ist schon, du hast deinen Abwehrchef auf der Bank, willst ihn nicht unbedingt bringen, kannst ihn aber bringen. Und dann verletzt sich halt ein Verteidiger relativ früh und du lässt halt dann dein Abwehrbollwerk trotzdem auf der Bank. Also mutig von Hoeneß, aber ich glaube, er hat großes Vertrauen in Hendricks und auch in Rackes. Und hat dann gedacht, die zwei wuppen das schon und er sollte ja recht behalten.
Und bei Finjelsch muss ich ganz ehrlich sagen, ich hoffe, dass er sich nicht schwerer verletzt hat. Also wir wissen es natürlich noch nicht genau. Es heißt, es wäre irgendwas mit den Adduktoren und er wird heute im MRT untersucht. Das klingt jetzt erstmal nicht danach, dass er am Sonntag spielen könnte. Sollte es tatsächlich eine Adduktorenverletzung sein, dann wünsche ich mir einfach nur, dass er schnell zurückkommt. Denn das kann man auch schon sagen, in den 24, 25 Minuten, in denen er auf dem Platz stand, hat er es herausragend gut gemacht. Ich habe mir die Stats hier mal angeschaut, 100% angekommene Pässe, 18 von 18, alle Duelle gewonnen, keine Ballverluste, 4 Balleroberungen und das wie gesagt alles in nur 24 Minuten, das sah herausragend aus und Hendricks, hast du ja schon gesagt, also der war für mich flawless, unglaublich gut, was er so gemacht hat, hängt vielleicht natürlich auch ein Stück weit damit zusammen, dass Celta Vigo wirklich wenig auf unser Tor zustande gebracht hat. Es gab ein Tor und das war auch der einzige Torschuss, sonst haben wir echt nichts zugelassen. Und Alex Nübel, und da gehen wir vielleicht gleich mal schon ins Spiel rein, hat ja zu Beginn durchaus dafür gesorgt, dass es vielleicht sogar einen zweiten Torschuss hätte geben können. Es gab diesen Abspielfehler. Ich bin ehrlich, ich habe sofort gedacht, ja, Flutlicht, aber was dachtest du denn, als der VfB so eröffnete? Also ich muss dazu sagen, ich fand den Start des VfB Stuttgart allgemein eigentlich ganz gut, aber du hattest halt dann diesen blöden Flüchtigkeitsfehler drin. Kurz danach gab es nochmal eine komische Situation, die dann zu einem Eckball, meine ich, geführt hat. Aber das war schon so ein kurzer Moment, wo ich dachte, ey, sind wir hier straff genug für dieses Spiel?
Ja, es wirkt ein bisschen unkonzentriert, ne? Aber wie gesagt, vielleicht war es auch Nervosität und da war ja gerade dann Nübel gleich zweimal mit in der Verlosung, einmal halt mit diesem schlechten Abspielfehler und dann dem Distanzschuss, der dann zum Glück übers Tor geht, weil das Tor war komplett frei, also wenn er den da besser erwischt, dann kann das wirklich ganz, ganz böse ausgehen für den VfB und kurz danach hat Nübel dann irgendwie nochmal einen Eckball verursacht, das war auch ganz komisch und da hast du schon gemerkt, so auch um dich rum, dass die Zuschauer dann auch denken, was ist denn da jetzt los und geht das schon wieder in die völlig falsche Richtung, aber nach dieser etwas schläfrigen oder nervösen Anfangsphase lief es ja beim VfB dann viel besser und da waren dann meine Sorgen auch relativ schnell wieder zerstreut. Also der VfB war straff und war konzentriert und das hat man dann auch sehr, sehr schnell gesehen.
Ich hatte nur eine Sorge und zwar, dass wir unsere Chancen A nicht nutzen und B dafür am Ende bestraft werden. Denn du erinnerst dich mit Sicherheit, in der Gegnervorschau haben wir ja eigentlich ein ähnliches Spiel prognostiziert, wie es dann auch gelaufen ist. Also es hatte schon leichte Prag-Vibes, fand ich. Also der VfB
ja.
Mit einem Angriff nach dem anderen. Ich habe hier eine Statistik vorliegen von Y-Scout, die hat mich komplett weggeblasen. Und zwar in der ersten Halbzeit und über die Hälfte der zweiten Halbzeit hat der VfB es geschafft, mit knapp 0,9 Angriffen pro Minute wirklich einfach den Gegner komplett zu dominieren. Also um das mal einzuordnen, normalerweise hast du da Werte, die liegen so bei 0,3, 0,4. Ab 0,5 wird's schon gut und wie gesagt, der VfB hat es geschafft, wirklich pro Minute eigentlich einen Angriff zu fahren. Und das war echt herausragend mit dem kleinen Makel, dass in Sachen Output wieder zu wenig rauskam. Also es fehlten ja auch so ein bisschen wirklich diese ganz großen Chancen, wo man sagen konnte, oh Mensch, der hätte auch reingehen können. Das ist so ein kleiner Wermutstropfen, den man vielleicht mitnehmen kann aus diesem Spiel, oder?
Ja, auf jeden Fall. Die ganz, ganz großen Chancen fehlten, ne? Da fehlte dann vielleicht immer mal der letzte Pass. Ich fand, es waren auch relativ viele schlechte Flanken oder sagen wir mal so, Flanken, die für keine Gefahr sorgten. Also die segelten halt dann durch den 16er und du dachtest, ja, wenn jetzt der ein oder andere Spieler vielleicht noch einen Schritt vor oder zurück macht, dann könnte er vielleicht rankommen, aber für richtig Torgefahr hat in der ersten Halbzeit eigentlich keiner gesorgt, außer vielleicht noch Asignon mit seinem Distanzschuss, aber ansonsten war es nicht wirklich gefährlich.
Über Lorenz sprechen wir natürlich auch gleich noch und zur Flankenstatistik habe ich auch was vorbereitet, Sebastian. Wir haben tatsächlich 31 Flankenversuche unternommen, 8 kamen an. Also, das ist nicht besonders gut, kann aber noch unterboten werden von Celta Vigo. Die haben zwar nur 5-mal geflankt, aber nicht eine Flanke kam an. Also, das kann man vielleicht hier auch mal kurz mit reinnehmen. Nicht, dass wir uns vor Celta Vigo jetzt in die Hosen gemacht hätten, aber es war ja schon so, dass man dachte, okay, da kommt ein sehr unangenehmer Gegner, der sehr gut verteidigen kann und der in der Lage ist, kleinste Fehler direkt zu bestrafen. Also, diese Klassikerspiele, die wir in Stuttgart gerade in der Rückrunde mehrfach erlebt haben, du spielst eigentlich gut, hast zwar nicht die großen Chancen, darfst das Spiel nicht verlieren, verlierst es aber dann, weil hinten raus irgendwas schief läuft. Aber da muss ich wirklich ein Kompliment an den VfB aussprechen. Sie haben eigentlich über 90 Minuten keine Zweifel aufkommen lassen, wer dieses Spiel ziehen wird. Ja, und wir haben es gerade eben schon angedeutet, es waren nicht so viele Chancen. Dennoch hat der VfB einen guten XG-Wert hinbekommen, über 2, da bin ich sehr zufrieden mit. Wir haben 6-mal aufs Tor geschossen, das ist auch ein guter Wert, 19 Schüsse insgesamt abgegeben. Ich meine, wir reden immer noch von der Europa League, ja, deswegen muss man, glaube ich, das Ganze auch vielleicht ein bisschen differenzierter betrachten. Es ist für mich tatsächlich immer noch ungewöhnlich, in dieses Stadion zu gehen, unter der Woche und ein internationales Spiel des VfB Stuttgart miterleben zu dürfen. Denn es ist einfach nicht lange her, da hat der VfB Stuttgart Europapokalspiele nur im Fernsehen verfolgt, aber definitiv nicht bei uns im Stadion. Und die Entwicklung dieser Mannschaft, die finde ich so beeindruckend, dass wir inzwischen da gegen Celta Vigo spielen oder gegen wen auch immer und einfach wirklich so eine dominante, so eine gute Vorstellung liefern können und vor allem nicht nur in Deutschland Gesprächsstoff sind, sondern wirklich international. Also auch das habe ich gestern Abend noch gemacht. Ich bin ein bisschen die internationalen Pressekanäle durchgegangen und da hat man schon überall lesen können, dass der VfB erwähnt wurde, dass es mit fast schon Bestaunen gutiert wurde, was der VfB gegen Celta Vigo geleistet hat und das finde ich einfach herausragend. Und dann bin ich bei meiner nächsten Frage an dich. War das auch so ein Stück weit ein Spiel des Umbruchs? Weil wenn man so guckt, wer eigentlich die prägenden Gesichter dieses Spiels waren, dann sieht man da eine ganze Menge Namen, die wir halt in der letzten Saison noch nicht gesehen haben. Asignon, der ein herausragendes Spiel gemacht hat, meiner Meinung nach. Ein Schema Andres, der, also bei Schema habe ich mittlerweile schon so diese Haltung, okay, das ist Schema. Also das, wenn ich muss aufpassen, dass ich nicht aufhöre, es zu feiern, wie gut er ist. Ja,
ja, da gab es, ich weiß nicht, ob du es auch noch in Erinnerung hast, da gab es in der zweiten Halbzeit so eine Situation, wo der VfB ein bisschen unter Druck gerät und er kriegt den Ball, glaube ich, dann zentral vor unserem eigenen Strafraum und ich weiß gar nicht, was er macht, aber er dreht sich dann irgendwie weg und hat auf einmal die ganze Wiese vor sich und wahnsinnig viel Platz und hat irgendwie mit einer Pirouette, glaube ich, 5 Meter Raumgewinn erarbeitet. Also ich muss mir das nochmal angucken, wie er es gemacht hat, aber es war von oben, also brillant einfach.
Er war wieder flawless, super gut drauf gewesen. Ich konnte sehen von meinem Platz aus, dass er ja gegen Mitte der zweiten Halbzeit angezeigt hat, es geht nicht mehr. Und dann wurde er auch vom Feld genommen. Ansonsten hätte der wahrscheinlich durchgespielt. Also das ist Wahnsinn. Was der da abzockt, ist einfach nur Wahnsinn. Und wir haben auch wieder gesehen, und dann vervollständige ich auch meine Liste, die ich gerade angefangen habe, wie erneut Angelo Stiller von Schema profitierte. Aber lass mich die Liste noch vervollständigen. Du hast mit Buonanni, den Torschützen, einen guten Spieler auf der rechten Seite, eine sehr gute Alternative zu Thiago Tomás, zu Jamie Leveling, der ja auch über rechts kommen kann. El Canus, also wirklich brutal, auch er wieder mit einem herausragenden Spiel. Und wenn man so möchte, Ramon Hendricks spielte zwar auch in der vergangenen Saison sporadisch mal, aber auch er war ja ein Spieler, der diesem Spiel seinen Stempel aufdrückte. Deswegen, wie gesagt, die Frage an dich, ist das so ein Stück weit jetzt der Umbruch, den wir gerade erleben und der gut läuft, würde ich sagen?
Ich weiß nicht, ob es ein Umbruch ist, vielleicht ist es auch so ein Stück weit eine Weiterentwicklung, aber man sieht jetzt ja schon, dass du Spieler beim VfB hast, die jetzt 2 Saisons sehr, sehr viel Spielzeit bekommen haben und die sich, glaube ich, jetzt für diese Saison wirklich strecken müssen, um halt irgendwie Optionen für die Startelf zu sein. Ich rede da vor allen Dingen natürlich von Atakan Karasor, aber auch von Chris Führig, die aktuell halt, glaube ich, ihren Startelfplatz halt definitiv verloren haben. Josh Wagnermann kann man auch noch mit reinnehmen. Also ja, ein Umbrüchle vielleicht. Ne? Ich denke auch, dass sich Fabian Wohlgemuth sehr, sehr gefreut hat, dass seine Neuzugänge jetzt auch gleich getroffen haben in der Europa League. Aber du hast jetzt auf jeden Fall mehr Optionen, hast auch auch die Option, ein bisschen ein anderes Spiel zu spielen, ohne Nick Woltemade, ohne lange Bälle nach vorne, sondern über technisch versierte, schnelle Außenspieler. Und das sah jetzt schon wirklich ganz gut aus. Und wenn das ein Umbruch ist, dann nehme ich ihn gerne. Aber natürlich, es waren jetzt halt zwei Spiele, die gut waren. Ich glaube, jetzt am Samstag, am Sonntag gegen Köln, muss ich halt auch mal zeigen, ob dieser Umbruch schon bewerkstelligt wurde.
Ey, wir sind nach drei Spielen komplett durchgedreht, ja, und sind davon ausgegangen, dass es eine schwere Saison wird. Dann darf ich nach zwei Spielen hier auch alles abfallen. Also, wenn in die eine, dann auch in die andere Richtung.
Das ist VfB sein, ja.
Ja, hundertprozentig, ja. Aber was du gerade sagtest, finde ich auch nochmal spannend. Nämlich, dass durch den Abgang von Nick Woltemade unser Spiel eigentlich besser geworden ist, muss man fast schon sagen. Also, wir erinnern uns alle noch an die Rückrunde. Da gab es gute Spiele, der Pokalsieg. Möchte ich überhaupt nicht schlecht reden, aber du, also man hatte schon das Gefühl, dass wir fußballerisch uns zurückentwickeln. Es war nicht mehr das, was wir aus der Saison 23/24 kannten. Das hing natürlich auch mit dem Personal zusammen, zweifellos. Aber ich finde, dass wir, seitdem jetzt die beiden Neuzugänge auch integriert worden sind, wir wieder mehr, ich sag mal, begeisternden Fußball sehen und nicht eben nur diese langen Bälle auf Nick, der auch tolle Aktionen gemacht hat, gar keine Frage. Aber das, was ich jetzt so in den letzten beiden Spielen gesehen habe, und klar, man muss die Gegner da auch ein bisschen mit einbeziehen. St. Pauli hatte nicht den besten Tag, Celta Vigo offensichtlich keine Lust. Aber dennoch, das nimmt mich wieder komplett mit. Und ich habe auch das Gefühl, dass das Stadion noch mehr dabei ist. Also ich weiß nicht, ob das am Platz lag, aber ich hatte gestern wirklich das Gefühl, jeder, der konnte, hat mitgesungen, ist aufgestanden, hat mitgemacht. Und ich glaube schon auch, dass die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, sich dann auf die Ränge übertragen kann.
Ja, da gehe ich mit. Das sah wirklich eher aus wie Vintage-Schönesball, also wie in der Vizemeistersaison, wieder viel durchs Mittelfeld kombiniert. Nicht immer sehr ertragreich, aber es war auf jeden Fall schöner anzusehen als dieses lange nach vorne Geschlage des Balles. Wobei, wenn wir aufs 1-0 zu sprechen kommen, das kann ja auch seine Vorteile haben, also wenn mal ein langer Ball in die Spitze gespielt wird. Nee, aber es hat wirklich Spaß gemacht, dazu zu gucken. Und man hat ja auch zur Halbzeit, auch wenn es dann 0-0 stand, einfach ein gutes Gefühl, ne? Dass man dachte, okay, wir haben die spielerischen Lösungen, um Celta Vigo zu knacken, und es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis wir uns gute Chancen herausarbeiten und bis dann auch hoffentlich das Tor fällt.
Dann lass uns doch über das 1-0 sprechen. Eine Aktion, die wir auch schon häufiger gesehen haben von Alexander Nübel, nämlich der Versuch, dass man praktisch mit einem langen Ball einen der Außenbahnspieler bedient, die dann durchgehen. Ich finde, in der Bundesliga haben sich die Gegner darauf schon ganz gut eingestellt. Im besten Fall kriegen wir den zweiten Ball und können dann mit der zweiten Welle in Angriff starten. In dem Fall war es aber wirklich beeindruckend. Zum einen natürlich die Präzision von Alex Nübel, der den Ball perfekt Bounani in den Lauf spielt, aber auch das Tempo von Badreddin, wie er da durchgeht. Und ich meine, der Abschluss, holy shit, also das musst du auch erstmal so machen. Ich dachte, der Ball geht drüber, weil der eine relativ hohe Flugkurve hat, aber er senkt sich perfekt ins Tor. Was bitte war das für ein Tor?
Ja, ich dachte, sah halt so unfassbar einfach aus, dass ich erst dachte, der war irgendwie ein Meter im Abseits, aber da war halt alles perfekt. Also der Ball von Nübel war perfekt, das Timing von Bounani, wie er den Ball hinterhergeht, war perfekt, und mit welcher Selbstverständlichkeit er dann den Ball drüber hebt aus vollem Lauf. Also er stoppt ja nicht mal ab, der macht das ja in der Laufbewegung, hebt er den Ball drüber, dass er ja so mühelos aus, dass ich dachte, okay, da kann irgendwas nicht stimmen, und dann wird's Tor gegeben, und ich denke, okay, geil, also nehme ich. Nee, ein wunderbares Tor, und halt so super einfach, und ja, Alex Nübel mit dem Assist und Bounani dann halt mit dem Tor. Also
übrigens die erste Vorlage eines Torhüters in der Europa League Geschichte. Ich konnte es fast nicht glauben, aber wow. Auch das gestern gedroppt. Also finde ich schon beeindruckend. Und ich meine, Alex Nübel hatte schon mal so eine Vorlage drin. Entweder in der letzten Saison oder in der 23/24er Saison. Da hat das auch schon mal funktioniert. Aber was mich begeistert hat in dem Moment, war tatsächlich das Commitment letzten Endes, das auch so durchziehen zu wollen. Also das war ja jetzt nicht unsere Spielweise, die wir über 45, 50 Minuten bis eben hin zum Tor gespielt haben, sondern das war halt einfach situativ im richtigen Moment die richtige Entscheidung getroffen, durchgezogen, gefinisht, und das zeigt auch ein Stück weit die Facetten, die wir wieder zurückgewinnen, weil wir haben gerade eben darüber gesprochen, dass unser Spiel monoton war, würde ich sagen, in der Rückrunde. Ich sehe da deutlich mehr Angriffsschemata, die wir jetzt wieder auspacken und spielen können, weil wir eben gerade im Mittelfeld, finde ich, echt nochmal richtig aufgesattelt haben. Also ich möchte es nochmal rausstellen, was es für einen Unterschied macht, mit Schema, Stiller und Elkanus zu spielen. Also diese Möglichkeiten, die dieses Mittelfeld bietet, sind wirklich beeindruckend. Und gleichzeitig hast du noch die Außenbahnspieler, die Tempo haben. Du hast einen Assignon, der nach vorne, da bin ich auch mal auf deine Einschätzung gespannt, deutlich mehr bringt als ein Josh Wagnermann, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also das hat man gesehen, der ist dann nach vorne deutlich mutiger, geht auch häufiger nach vorne. Bei Josh Wagner immer so den Eindruck, der kann das auch, aber er macht es halt irgendwie nicht, weil er sich, weiß ich nicht, nicht traut. Und bei Asignon ist das anders. Also der traut sich dann vielleicht sogar fast zu viel zu, aber er hat diesen guten Distanzschuss und ja, er sorgt halt auch für Belebung in der Offensive. Und wie du gesagt hast, auch die beiden Neuzugänge können dann halt von den Flügeln halt in die Mitte kommen und da dann für Unordnung sorgen. Thiago Tomasch kann das Gleiche machen und ich denke auch, dass der VfB da jetzt deutlich schlechter ausrechenbar ist, weil man hat gestern jetzt von Ermedin Demirovic gar nicht so viel gesehen, ist aber auch gar nicht schlimm, weil halt die anderen dann supporten können und auch ein Angelo Stiller, den wir ja auch schon angesprochen haben, der wieder ein gutes Spiel gemacht hat, der ist ja auch mittlerweile überall zu finden, weil er halt von Cema entlastet wird, also ich habe mal drauf geachtet, teilweise war Angelo Stiller der erste Anläufer vorne und teilweise war er der letzte Mann hinten und er bewegt sich dadurch das komplette Mittelfeld, weil er es jetzt halt auch machen kann und ich glaube, das ist tatsächlich für die Gegner jetzt viel, viel schwieriger, sich auf den VfB einzustellen.
Genau das, was uns eigentlich zu Beginn der Saison gefehlt hat, diese Bewegungen zwischen den Linien, dieses Verschieben, Positionswechsel, die Fluidität, sagt man, glaube ich, dazu, das ist das, was du jetzt irgendwie zurückgewonnen hast. Und es sind dann halt wirklich nur 2-3 Umstellungen, die du vornehmen musst und plötzlich flutscht das. Und zu Ancien möchte ich noch sagen, der hatte 6 Kontakte im Strafraum, die zweitmeisten, das sagt natürlich schon was aus. Ja, man konnte solche Werte nicht bieten und ich fand ihn defensiv diesmal auch deutlich stabiler, als das zunächst in manchen Testpartien den Anschein machte. Wie gesagt, wir müssen, glaube ich, so ein bisschen uns selber einbremsen, weil der Gegner nichts wollte. Also das war mein Eindruck, die wollten wirklich gar nichts. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was ist eigentlich eure Idee, um hier ein Tor zu erzielen. Offensichtlich heißt die Idee Atakan Karazor, aber ich weiß nicht, ob man darauf allein setzen kann. Aber ja, also es fühlt sich einfach toll an, Spieler zu erleben, die zum VfB kommen und die uns direkt weiterhelfen können. Weil das war ja auch so etwas, dass man von Sebastian Hoeneß oder man konnte es rauslesen, als er auf dieser Pressekonferenz so gesagt hat, es gab ein paar Positionen und Anforderungsprofile, die wir erarbeitet haben nach der Saison, die er zum damaligen Zeitpunkt, das war kurz nachdem bekannt wurde, dass Nick Woltemade eben den Verein verlässt, noch nicht abgearbeitet sah. Und jetzt merkt man, okay, die Neuverpflichtungen, die getätigt wurden, helfen dem VfB sofort weiter. Klar, da gibt's auch noch eine Entwicklung, keine Frage, aber wir profitieren sofort davon. Und das gibt mir ein gutes Gefühl für diese Saison, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das war natürlich nach den ersten 3 Spieltagen noch nicht da.
Nee, ist richtig. Also, ihr könnt sofort helfen.
Wo wir nach den ersten 3 Pflichtspielen so.
Wobei ich glaube auch, dass, wie du schon gesagt hast, da auch noch viel Potenzial nach oben ist, weil ich habe gerade in der ersten Halbzeit Buanani auf seinem rechten Flügel ganz oft gesehen, wie er lange da ganz frei stand und gewunken hat und hat gesagt, komm, gib mir den Ball und er kam dann halt oft nicht zu ihm, aber ich glaube, das wird dann auch noch besser werden, dass er dann noch stärker ins Spiel eingebunden wird. Ich meine, die lassen ihn ja nicht mit Absicht da ohne Ball stehen, sondern er ist halt noch nicht dann so perfekt integriert, wie es dann sein könnte, aber das wird ja dann mit jeder Trainingseinheit und jedem Spiel hoffentlich noch ein bisschen besser werden, dass er dann halt noch mehr Bälle kommt und nicht so viel winken muss.
Das ist das eine. Das andere ist, glaube ich, tatsächlich, dass er so eine kleine False-Flag-Operation da auf der rechten Seite zu bearbeiten hatte. Denn die Idee war schon, viel über Jamie zu kommen. Also brutal, wie viel Dribblings Jamie angegangen ist. Ich glaube, 13 oder 14 hat die meisten davon auch durchgebracht. Der war schon enorm wichtig für das Angriffsspiel. Dazu Maxi auch wieder offensiver. Vor allen Dingen auch auf der Halbspur oft mal bis vor in den Strafraum mitgelaufen. Fand ich richtig gut. Und ja, also ich liebe es aktuell wirklich, dem VfB beim Fußballspielen zuzuschauen. Und wenn man überlegt, dass das Spiel gegen Freiburg 1,5 Wochen her ist und da sah wirklich vieles danach aus, dass es eine sehr, sehr lange Saison werden würde, dann muss ich an der Stelle wieder meinen Hut vor Sebastian Hoeneß ziehen, der erneut bewiesen hat, dass er Probleme nicht nur erkennt, sondern sie auch beheben kann. Das war etwas, was wir 23, 24 mehrfach besprochen haben. Immer wenn du das Gefühl hattest, okay, jetzt wurden wir dekodiert sozusagen. Ja, jetzt hat sich der Gegner auf uns eingestellt, findet Lösungen und Sebastian Hoeneß ist mit seinem Latein am Ende. Dann hat Sebastian Hoeneß nachgeliefert und diesmal ist ihm das auch gelungen. Und ich fand das jetzt noch viel schwerer, hier den Turnaround zu schaffen, weil du eben, ich sag mal, widrige Umstände hast, damit, dass du relativ viele Junge integrieren musst, Spieler, die auch die Liga noch nicht kannten und grundsätzlich natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung inzwischen ja hast, die du 23, 24 noch nicht hattest, sprich das Publikum verzeiht dann vielleicht auch mal eher ein schwaches Spiel und jetzt zu Recht mit dem Geldeinsatz, den wir im Sommer hatten, vielleicht dann nicht, also wirklich Respekt an Sebastian Hoeneß, Respekt an die Mannschaft, dass man nach dem Freiburg-Spiel verstanden hat, auf was es jetzt ankommt und das abrufen konnte, was wir und viele andere Fans auch eingefordert haben. Also das ist schon beeindruckend gewesen, muss man sagen.
Ja, total. Und dann glaubt die Mannschaft auch wieder an sich, hat man das Gefühl. Und er scheint dann immer die richtigen Worte zu finden. Und ich glaube auch, dass die Mannschaft tatsächlich mit externem Druck gut umgehen kann, weil immer wenn sie den hat, dann funktioniert's ja. Also seit der Relegation eigentlich. Mhm. Und dann geht halt alles, ne? Dann geht auch ein souveräner Sieg in der Europa League und ein Josh Wagnermann, der dann gegen Ende auf einmal auf der linken Seite vor Maxi Mittelstädt spielt, wo ich auch dachte, okay, also das geht alles irgendwie.
Das 1:0 war fantastisch. Das 2:0 war aber auch besonders, denn es fiel nach einer Ecke. Wir hatten viele Ecken, die alle ungefährlich waren, bis auf diese eine. Da haben sich Elkanus und Stiller was Besonderes überlegt. Es war eigentlich auch hier nicht besonders kreativ, möchte ich so sagen, weil du lässt ja den Ball einfach nur einmal tropfen. Angelo Stiller zurück auf Elkanus, der dann Richtung Strafraumeck zieht und auch wieder mit einer herausragenden Schusstechnik den Ball da reinlegt. Also der Typ ist mit Ball eine absolute Maschine und beim Abschluss ein Maschinengewehr. Also da beziehe ich mich natürlich noch. Nee, das war der Jubel von Buanani, fällt mir gerade ein. Das war ja gar nicht Elkanus Jubel, der
salutiert.
Ja,
der grüßt, also der salutiert.
Genau. Aber auch das Tor war halt großartig und geht in die Statistik als Tor nach Standardsituation ein. Das können wir uns auch ankreuzen an der Stelle.
Auf jeden Fall. Und es geht definitiv in die Statistik ein als Tor nach Doppelpass. Und da bin ich ja wieder bei meinem Lieblingsthema. Je mehr Doppelpässe der VfB spielt, desto besser ist er unterwegs. Also das ist unser Ding, Doppelpässe. Ne? Und das war jetzt einer nach dem Standard sogar. Also mehr Doppelpässe bedeutet mehr Tore.
Was ich im Internet lesen durfte, als der VfB wechselte, oh je, jetzt geht's dahin. Ich beziehe mich natürlich auf die Einwechslung von Atakan Karasor und Josh Wagnermann. Chris Führig kam dann auch noch mit rein, als Wagnermann eingewechselt wurde. Aber wir wollen uns mal ganz kurz noch auf Atta hier fokussieren. Denn der sollte ja so seine Rolle spielen beim 2:1. Ich habe gerade eben schon gesagt, als er eingewechselt wurde, hatte er kurz danach eine vergleichbare Situation. Aber ich bin mal auf deine Einschätzung gespannt, weil es gibt durchaus Experten, die sagen, ja, das sieht doof aus für Atta, aber da haben die anderen auch versagt, denn es muss eigentlich das Kommando kommen. Also viele gehen nicht davon aus, dass Atta hier einfach zu blöd ist, sondern dass er einfach nicht auf dem Schirm hatte, dass er so hart attackiert wird in diesem Moment. Jetzt bin ich mal gespannt, wie du es gesehen hast von deinem Platz.
Oh, ich habe erstmal nur gesehen, dass er den Ball verliert und wir dann auf einmal ein Tor kassiert haben, was natürlich total blöd aussah. Und ich glaube, man kann seinen Mitspielern dann auch eine gewisse Mitschuld geben, weil da kein Kommando kommt. Wenn keins gekommen ist, ist dann für ihn natürlich blöd, aber trotzdem darf er den Ball da halt nie im Leben verlieren. Und was ich halt dann wirklich verheerend fand. Er hatte dann danach auch nochmal so eine kleine Unsicherheit und da wurde das Publikum halt wirklich unruhig, also auf jeden Fall da, wo ich saß. Und das fand ich halt schon krass. Das ist halt, also das ist jetzt keine Kritik am Publikum, aber das ist halt dein Kapitän, der mehr oder weniger zwei Saisons durchgespielt hat und irgendwie Mr. Zuverlässig war. Und dann wird der kurz vor Schluss eingewechselt, hat dann einen Ballverlust, der zu einem Gegentreffer führt und dann raunt das Publikum, wer den Ball bekommt. Ne? Und da dachte ich, das ist also keine gute Entwicklung für Atakan Karasor.
Ja, er hat es, glaube ich, gerade aktuell schwer. Und natürlich liegt es auch daran, dass er nicht besonders gut spielte, was man nicht vergessen darf. Nicht nur er spielte nicht besonders gut an den ersten Spieltagen, sondern die komplette Mannschaft. Aber man merkt, dass Atta aktuell wirklich viel mit sich selbst beschäftigt ist. Also mir ist es auch beim Warmmachen aufgefallen. Da wird ja dann immer mal ein bisschen gewitzelt untereinander. Und Atta war sehr ernst. Man könnte auch sagen fokussiert. Aber als er dann auch aufs Feld kam, jede Aktion, die vielleicht nicht so lief, wie er sich das vorgestellt hat, da gingen die Schultern schon nach unten. Ich hoffe, dass er sich die aktuelle Situation nicht allzu sehr zu Herzen nimmt, sondern dass er eher Kraft draus zieht und auch den Konkurrenzkampf mit Schema und natürlich auch mit anderen Spielern, Nico Nathai muss man da mit Sicherheit auch mal nennen, dass ihn das eher anspornt. Ich hoffe echt, dass er uns das geben kann, was er uns schon gegeben hat, weil ich gehe davon aus, wir brauchen Atta. Wir brauchen Atta, auch wenn Schema das gerade gut macht. Du kannst nicht davon ausgehen, dass so ein junger Spieler jetzt 50 Pflichtspiele für uns runterreißen wird. Und irgendwann wird es den Moment geben, wo wir uns auf Atta wieder verlassen müssen. Und ich hoffe, er ist dann da.
Ja, absolut. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es natürlich für ihn auch super schwer ist, halt als Einwechselspieler dann ein paar Minuten zu bekommen. Ich meine, er kennt das halt überhaupt nicht. Er spielt seit 2 Jahren durch, mehr oder weniger, von der ersten bis zur letzten Minute. Oder wird er mal vorzeitig ausgewechselt. Und dann halt reinzukommen und dann zu zeigen, hey, ich hab's halt drauf. Da ist man vielleicht auch schnell vielleicht übermotiviert oder halt hat Probleme, so ein bisschen ins Spiel reinzufinden. Das ist natürlich für ihn keine leichte Situation. Und ich bin da komplett deiner Meinung. Wir werden ihn definitiv brauchen, weil, das hat ja auch Sebastian Hoeneß gesagt, als er auf Schema angesprochen wurde, dass das aktuell nicht normal ist, dass Cema auf so einem hohen Niveau Spiel für Spiel abliefert, sondern dass da bei so einem jungen Spieler sicherlich noch Formschwankungen reinkommen werden. Und der wird sicherlich auch mal eine Phase haben, wo man denkt, boah, den brauchen wir gerade vielleicht nicht in der Startelf. Insofern haben wir jetzt ja eigentlich die Situation, die wir uns immer gewünscht haben, dass wir fürs zentrale Mittelfeld nicht nur zwei Spieler haben, die wir auf dem Platz sehen wollen, sondern eigentlich drei, wenn Atakan Karasor die Form hat, die er schon über lange Zeit hatte. Ja, und wenn die drei, auf also Stiller, Cema und Atta, das zeigen, was sie zeigen können, haben wir einfach drei Spieler, die in einem Konkurrenzkampf um zwei Plätze stehen. Das ist ja genau die Situation, die wir uns gewünscht haben.
Allerdings genau mit der Einschränkung, die du gerade gemacht hast. Also Atta in der jetzigen Form ist halt für mich leider kein Startelf-Kandidat.
Genau, genau.
Er hat einen Zweikampf nur gewonnen und hat, glaube ich, sieben oder so geführt. Das ist einfach nicht gut. Auch die Pässe waren nicht besonders gut. Ich hoffe wirklich, dass wir einen Atakan Karasor erleben werden, der sich aus diesem kleinen Loch, aus diesem kleinen Tief wieder rausarbeitet. Sollte ihm das gelingen, bin ich komplett bei dir. Hast du drei herausragende Optionen im Zentrum. Ja, und ich habe ja Nico auch noch auf dem Schirm, vielleicht sogar vier. Und das brauchen wir für diese Saison. Vor allem, wenn wir den Europapokal gewinnen werden. Denn das haben wir noch gar nicht gemacht. Wir haben uns nicht
Curio. Auf
Curio, ja, bezogen. Die nächste, muss man sagen, mit einem Spruchband, das auf der Haupttribüne für viel Erheiterung gesorgt hat. Wir holen diesmal den Europapokal. Hat man sich so ein Stück weit auf Jamie Leveling bezogen, glaube ich. Aber ja, also da wieder auch Props an die Kurve. Ja, ich weiß gar nicht, wann die das alles machen. Das ist wirklich unglaublich. Die machen auch Nachtschichten und Frühschichten, sonst würden sie das nicht packen, oder?
Absolut, ich frage mich, gibt es überhaupt noch Heimspiele ohne Choreo? Also, gefühlt gehört das jetzt ja mit dazu. Also wenn ihr ein Ticket kauft fürs Neckarstadion, scheint eine geile Choreo schon inkludiert zu sein.
Absolut. Und ich würde sagen, Sebastian, da wir uns, das sagte ich zum Eingang bereits, nicht so ausführlich vorbereitet haben, wie wir es sonst tun, biegen wir so langsam auf die Zielgerade ein, unsere Nachbesprechung dieses Spiels. Wir werden uns da, wie gesagt, jetzt auch erstmal finden müssen, wie das Ganze laufen wird mit diesen ganzen Europapokalspielen, denn der Donnerstag ist natürlich ein bitterer Termin. Wir wollen dann schon auch am Freitag ausliefern. Nur weiß ich nicht, wie ich ins Stadion gehen soll, dann schlafen und dann morgens um 8 mit dir hier sitzen darf und ein Spiel besprechen soll, das ich halt wirklich nur aus Stadionperspektive gesehen habe. Sollte euch das Ganze jetzt trotzdem einigermaßen gefallen haben, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten überlegen wir uns was anderes. Dann machen wir halt mal einen Samstags-Podcast, aber wir gehen davon aus, dass die meisten von euch diesen Podcast hier hören, wenn sie auf dem Weg zur Arbeit sind, wenn sie vielleicht im Homeoffice sitzen und am Wochenende dann vielleicht andere Sachen machen und nicht STR hören. Gebt uns aber ein Feedback, damit wir wissen, ob das so für euch okay ist oder ob das ungenügend ist.
Was und da muss ich jetzt einfach sagen, dass ja ein Erlebnisbericht ist, muss ich noch eine Anekdote kurz beisteuern.
Auch noch eine, herausragend, ja.
Ja, wunderbar. Denn tatsächlich war ich auch sehr angespannt in der ersten Halbzeit, nicht aufgrund des Spiels, sondern ich bin vor dem Spiel von der Arbeit nach Hause gefahren, um meinen Sohn quasi abzuholen, um mir noch was anderes anzuziehen und bin dann wieder ins Stadion gefahren. Und ich habe es tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben geschafft, auf dem Weg vom Büro nach Hause mein Handy in der S-Bahn liegen zu lassen.
Was?
Ja, ich hatte die AirPods drin, habe aber keine Musik gehört, warum auch immer, und hatte mein Fahrrad dabei und ich hatte in der Hand mein Geschäftstelefon und bin halt dann ausgestiegen und hatte ja ein Telefon in der Hand, deswegen war eigentlich alles cool und dann steige ich halt aus der S-Bahn aus, stehe am Bahnsteig, die S-Bahn fährt weg und die AirPods machen düm düm und dann dachte ich, scheiße. Und dann lag halt mein iPhone in der S-Bahn und ich bin nach Hause, hatte aber eigentlich nur 15 Minuten Zeit, weil ich dann schon wieder los musste ins Stadion. Hab dann kurz überlegt, ob ich den ganzen Stadionbesuch abblase und auf Handyjagd gehe. Hab mich dann aber entschieden, ins Stadion zu gehen und meine Tochter hat dann tatsächlich über Wo ist mein Handy gejagt, was dann bis nach Backnang gefahren ist, dann von Backnang wieder zurückgefahren ist zum Flughafen und dann vom Flughafen nach Backnang hat sie's, glaube ich, im Sommer rein, ist sie dann in die Bahn eingestiegen, ist dann nach ganz vorne gegangen, wo mein Handy sein sollte, hat mich dann im Stadion angerufen auf dem Geschäftstelefon und sagt, sie ist in der Bahn und auf Wo ist, sieht sie, mein Handy ist auch in der Bahn, aber sie findet's nicht. Das kann doch nicht sein. Bitte alle Sitze umklappen. Und dann der letzte, den sie umgeklappt hat, da fiel's dann halt irgendwie unten runter und dann hat sie mir ein Foto geschickt, dass mein Handy wieder da war. Und also da war ich schon sehr, sehr glücklich und dachte ich, wenn jetzt der VfB das Spiel noch gewinnt, dann ist es der perfekte Donnerstagabend. Der war's dann auch. Und insofern sitze ich jetzt hier wirklich glücklich gelöst mit Telefon und drei Punkten.
Was für eine Story. Also Props an alle, die das Handy vielleicht gesehen haben und es liegen gelassen haben.
Ja, vielen Dank.
Ich hatte eine schöne Begegnung nach dem Spiel. Da habe ich den Atta getroffen. Nicht unseren Atta Karasor, sondern einen anderen. Und der hat ganz tolle Sachen gesagt. Ich habe mit ihm kurz ausgetauscht. Und das möchte ich an der Stelle nochmal sagen. Es ist wirklich toll, euch da draußen zu treffen, mit euch zu reden und vor allem auch festzustellen, dass selbst wenn es hier und da Meinungsverschiedenheiten gibt, zu diversen Themen, dass man sich am Ende dann vor dem Stadion, im Stadion begegnet, sich in den Arm nimmt, sich abklatscht und sagt, okay, das habe ich anders gesehen, aber grundsätzlich vereint uns halt der VfB. Und das ist wirklich mit das Schönste, was es so für mich gibt, Menschen zu treffen, mit denen man dann auch über Inhalte hier dieses Podcast diskutieren kann, aber auf eine gute und angenehme Art. Und da bin ich bei der Werbeunterbrechung für unseren Discord-Server, denn genau da kann man das auch tun. Also wenn ihr noch nicht auf Discord dabei seid, schaut in die Shownotes, da findet ihr den Link. Und da kann man auch zum Spieler der Saison sein Voting abgeben, Sebastian. Und heute ist es ja so, dass wir relativ wenig Zeit hatten, dieses Voting laufen zu lassen. Dementsprechend bin ich davon ausgegangen, dass nicht allzu viele mitmachen werden. Wir kommen trotzdem, halte ich fest, auf 511
What?
Ja, Votes. Wahnsinn, oder?
600 war Rekord, also ist dann wahrscheinlich die zweitmeist oder zweitbeste Beteiligung vielleicht sogar und das innerhalb von wenigen Stunden. Das ist krass, Wahnsinn. Respekt.
Lieben Dank an euch da draußen. Wie gesagt, auch da nochmal der Hinweis, wenn ihr mitmachen wollt, geht auf Discord, auf unseren Server, da gibt's dann den Link und da könnt ihr abstimmen. Und ich verlese jetzt das offizielle Endergebnis. Also alle, die nach 8 Uhr abstimmen, da wird das Ganze nicht mehr mit einfließen. 3 Punkte von der Community bekommt Ramon Hendricks für eine herausragende Leistung. Das quotiere ich genauso wie unsere Mitmacher hier bei diesem Voting. Bilal El Kanus bekommt von euch 2 Punkte mit 107 Stimmen und einen Punkt bekommt Schema. Erneut ein Punkt für Schema. Genau, ganz knapp kommt Lorenz Assignon nicht in die Top 3, hat 44 Stimmen bekommen. Schema, wie gesagt, 51. Jo, also 3 Punkte, Hendricks, 2, El Kanus, einen für Schema. Welche Punkte vergibst du und vor allem an wen?
Ja, ich habe einfach mal die Gießkanne ausgepackt und einfach dann 6 Spielern einen Punkt gegeben, weil ich mit der Mannschaftsleistung sehr zufrieden war. Und ich fange mal hinten an, nämlich bei Alex Nübel für seinen historischen Assist. Ich finde, da hat er auf jeden Fall einen Punkt verdient und hat auch nicht viel aufs Tor bekommen, aber er war halt wirklich da und nach seinem nervösen Start ins Spiel rein, wieder ein verlässlicher Rückhalt. Bouanani, El Khanous kriegen natürlich auch einen Punkt für die 2 wunderbaren Tore, die sie geschossen haben. Ich gebe Schema einen Punkt für einen erneut super Auftritt im Mittelfeld und Assignon und Hendricks bekommen von mir auch einen Punkt, wie die Community auch das gemacht hat.
Ich habe es mir ganz einfach gemacht. Ich habe die Leute genommen, die von unserer Community nicht bedacht wurden, ja, weil ich finde, Lorenz Assignon hat sich definitiv Punkte verdient. Deswegen kriegt er von mir 2. Ich finde, Badreddin hat sich auch Punkte verdient. Der hat ein Tor gemacht. Deswegen bekommt er ebenfalls von mir 2. Und wer für mich wieder mal unterschätzt wurde von der Community, vielleicht aber auch von der Berichterstattung, ist Maxi Mittelstädt. Also ich entwickle mich mehr und mehr zum Maxi Mittelstädt Ultra und ihr erlebt hier diverse Phasen in meinem Fan-Dasein. Jamie Leveling, Ermin Demirovic, aber Maxi Mittelstädt ist einfach brutal, auch in diesem Spiel wieder. Was der geliefert hat, herausragend. Eine Passquote von 92%, ja, und das als Außenbahn Spieler bzw. Verteidiger, ist einfach großartig. Es war der einzige Spieler, der eine Flankenquote hatte, die über 50% lag. Das sagt auch eine Menge aus, würde ich sagen. Er hat 9 seiner 10 Duelle gewonnen. Auch das herausragende Quote. Ich glaube sogar die meisten Zweikämpfe gewonnen und auch die beste Quote abgeliefert. Deswegen muss ich Maxi Mittelstädt auch 2 Punkte geben. Klar, alle anderen, die ihr bepunktet habt, die haben es auch verdient. Aber es wäre für mich wirklich schlimm, wenn die Jungs leer ausgegangen wären. Deswegen 2 Punkte an Maxi, 2 Punkte an Badreddin und 2 Punkte an Lawrence. Dann habe ich noch einen Service für dich. Ich weiß nicht, ob du Zeit hattest, die Spiele unserer kommenden Gegner in der Europa League mit zu verfolgen. Ich habe das tatsächlich getan. Also ich habe wirklich versucht, die meisten Spiele anzuschauen. Ein paar musste ich mir dann auch über Zusammenfassungen zusammentragen. Aber Sebastian, ich kann Folgendes verkünden. Nächste Woche gegen Basel haben wir auch eine realistische Chance, 3 Punkte zu holen. Ich habe sie gegen Freiburg gesehen. Und man muss im Endeffekt sagen, es war ein ähnliches Spiel wie das, was wir gestern erlebt haben. Freiburg dominant, führte 2-0, kriegt dann noch das 1-2 und es wird nochmal spannend, aber insgesamt hat Basel mich überhaupt nicht überzeugt in diesem Spiel.
Genau, und wir haben nicht nur die realistische Chance in Basel zu gewinnen, sondern wir haben auch eine realistische Chance dabei im Stadion zu sein. Denn an der Stelle wirklich vielen, vielen Dank an alle, die nach unserer letzten Folge gesagt haben, hey, wir könnten euch noch ein Ticket besorgen und vielen, vielen Dank an Philipp, der das dann auch tatsächlich gemacht hat und ja, wir sind dann tatsächlich mit dabei am Donnerstag.
Ich möchte mich auch nochmal bedanken, das ist herausragend. Aber ich mache weiter mit meinem Ergebnisdienst. Fenerbahce habe ich auch gesehen und ich dachte, mit Domenico Tedesco könnte die Wende kommen, aber sie kommt nicht. 1-3 gegen Dinamo Zagreb. Also die sind auch nicht besonders gut gestartet. Dann haben wir Feyenoord gesehen in Portugal gegen Sporting Braga. Endstand 0-1. Auch das für mich eine Überraschung gewesen.
Yep.
Braga gewinnt gegen Feyenoord. Die Go Ahead Eagles, die habe ich mir auch angeschaut. Und ich muss an der Stelle sagen, die haben mich beeindruckt. Haben zwar auch verloren mit 0-1 gegen Bukarest, aber das Spiel dürfen die niemals verlieren. Die hätten das gewinnen müssen, die hätten gute Chancen. Ich würde sagen, da kommt was auf uns zu. Vor allen Dingen, wenn wir in dieses kleine Stadion müssen. Das ist echt ein bisschen Groß-Asbach-Vibes, aber da geht's schon gut ab. Maccabi Tel Aviv gegen Park Saloniki habe ich mir auch in Auszügen angeschaut, denn ganz ehrlich, man hätte nichts verpasst, wenn man das Spiel nicht gesehen hat. Es ging 0-0 aus und da kam halt auch nicht viel. Übrigens, wir haben ja am Montag über die Möglichkeit gesprochen, dass Maccabi aus dem Europa-League-Wettbewerb ausgeschlossen werden könnte. Da deutet wirklich vieles aktuell darauf hin, dass es auch so kommt. Ja, sobald es soweit ist, gehen wir da nochmal drauf ein. Die Roma gegen Nizza, ja, war okay, gewinnt 2-1, aber hat mich jetzt auch nicht besonders abgeschreckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die Young Boys sind auch überhaupt noch nicht in dieser Saison angekommen, sind auch im Pokal gegen den Zweitligisten in der Schweiz ausgeschieden und spielten dann gestern gegen Panathinaikos und verloren 1-4. Das ist schon dramatisch, aber nach 20 Minuten stand es bereits 0-3. Und ich hatte ja brutale Champions League Vibes, du wirst dich erinnern. Da haben ja die Young Boys auch regelmäßig aufs Maul bekommen. Das scheint sich in der Europa League in Ansätzen fortzuführen. Sie haben jetzt noch eine Weile Zeit, bis wir dann im Januar, meine ich, auf sie treffen werden. Aber ich sag's mal so, um das Ganze zusammenzufassen. Da war jetzt kein Gegner dabei, wo ich sage, okay, da ist der VfB chancenlos. Also mal gucken, ja, mal gucken, wie es so laufen wird. Gut, Sebastian, nachdem wir das gemacht haben, möchte ich noch ganz kurz auf eine weitere Aktion hinweisen, die ich gerne schon am Montag dabei gehabt hätte, aber die trotzdem relevant sein könnte für die nächsten Europa-League-Spiele. Vielleicht ist es euch am gestrigen Donnerstag aufgefallen, vor dem Block 36 konnte man gegen eine freiwillige Spende ein sogenanntes Hard-Ticket bekommen. Verantwortlich dafür ist die Ultragruppe Schwabenkompanie, die wie schon in der Champions-League-Saison auch bei den Europa-League-Spielen diese besonderen Karten zur Verfügung stellen. Warum es da Bedarf gibt, ist klar. Früher hast du halt zu jedem Spiel eine Karte bekommen, die konntest du sammeln, die an den Kühlschrank pinnen oder sonst irgendwo hin. Und es gibt immer noch genügend Menschen, die gerne solche Erinnerungsstücke für besondere Spiele mit nach Hause nehmen würden. Und die SKS hat ihre Aktion wieder ins Leben gerufen, ein Andenken fürs Leben. Wenn ihr also für die Europa League Spiele ein solches Erinnerungsstück mit nach Hause nehmen wollt, dann schaut bei den nächsten Partien am Eingang zu Block 36 vorbei. Und schön wäre es, wenn ihr nicht nur das Ticket mitnehmt, sondern auch eine kleine Spende da lasst, weil das muss man auch noch sagen, die erhaltenen Spenden werden im Anschluss an soziale Einrichtungen weitergegeben, gehen also nicht in die Tasche der Gruppe. Finde ich eine tolle Aktion, unterstützenswert. Und ich frage dich direkt mal, konntest du dir denn auch so ein Hard-Ticket noch besorgen gestern?
Nein, leider keine Zeit, aber ich habe gesehen, der Manu hat eins für mich mitbesorgt. Also ich hab ein Erinnerungsstück an dieses denkwürdige Spiel, an dem mein Handy wieder auftauchte und der VfB gewann. Nee, ich finde es auch super und ich glaube, es gibt auch gar nicht so wenige VfB-Fans, die tatsächlich auch so eine Art Album führen, wirklich mit Eintrittskarte und Erinnerungen für Spiele und so weiter. Und es ist ja auch schön, also ich bin auch, oder ich weiß die Vorzüge eines digitalen Tickets, was man auf dem Handy hat, zu schätzen, aber wenn ich halt hier hochgucke und ich sehe halt irgendwie noch irgendwelche alten Eintrittskarten und sofort wird die Erinnerung da. Und das ist natürlich schon schön. Und wenn man das tatsächlich beides haben kann, also den Komfort eines digitalen Tickets plus eine Erinnerung in Form eines Hard-Tickets, ist das wunderbar.
Also Block 36, eure Anlaufstelle. Und das will ich auch noch erwähnen. Nur noch 97 Tage dürfen wir das Pokalsiegerjahr 2025 genießen. Dann steht 2026 an. Zeit für einen neuen Kalender, würde ich sagen. Und da kann es natürlich nur einen geben, den Fankalender des Kommando Cannstatt. Mittlerweile ist das die 21. Auflage und seit gestern ist der neue Kalender für 12 € erhältlich. Ihr bekommt ihn bei den fliegenden Verkaufsteams des CC im Umlauf der Gegengerade wird es diese Kalender geben und in der Untertürkheimer Kurve, außerdem natürlich im CC Online-Shop. Und dann gibt's auch noch die Möglichkeit, diesen Kalender in diversen VfB-Fanshops sich zu ergattern. Also das Fancenter am Karl-Benz-Center wird diesen Kalender vertreiben, der Fanshop im Königsbau am Schlossplatz und auch der Fanshop im Bräuningerland in Ludwigsburg. Und Sebastian, jetzt kommt's. In diesem Jahr kann man sich den CC-Fankalender auch im VfB-Online-Shop besorgen.
Oh, das ist nice.
Ja, finde ich auch. Und auch diesmal profitieren gemeinnützige Einrichtungen aus der Region Stuttgart vom Verkauf. Das muss man auch nochmal erwähnen. Seit 2006 hat das CC 332.800 Euro gesammelt und eben gespendet. Also wirklich fantastisch. Und für die 21. Kalenderausgabe wird es 3 Spendenempfänger geben. Einmal den Cobra e.V. Cobra ist seit über 30 Jahren eine Fachberatungsstelle in Stuttgart für Kinder und Jugendliche, die sexualisierte Gewalt erlebt haben. Dann haben wir die Kulturinsel mit dabei. Das ist eine Plattform für Kunst- und Kulturinteressierte, Nachbarn, Menschen mit Fluchthintergrund, Gärtner und viele mehr. Und die Ambulante Hilfe, und das ist ein gemeinnütziger Verein, der Menschen hilft, die obdachlos geworden sind oder die Angst um ihre Wohnung haben und sozial ausgegrenzt sind. Also wirklich eine großartige Aktion, ein tolles Sozialprojekt unserer Ultras, das ihr mit dem Kauf des Kalenders eben unterstützen könnt. Den Link mit allen Infos findet ihr in den Shownotes. Und Sebastian, hast du den Kalender schon besorgt?
Nein, ich habe gestern mitbekommen, dass es ihn jetzt gibt, aber ich werde mir auf jeden Fall besorgen. Und mittlerweile sind ja die Möglichkeiten wirklich vielfältig, wo man ihn bekommen kann. Also wie gesagt, entweder in der Kurve direkt oder halt Fanshop oder jetzt halt auch online. Und ich glaube, ich werde mir fast online dann bestellen.
Wir blicken voraus auf unser nächstes Spiel, das am Sonntag in Köln gegen den 1. FC Köln stattfinden wird. 17.30 Uhr wird angepfiffen, The Zone überträgt das Spiel und auch im VfB-Fanradio habt ihr die Möglichkeit, das Ganze mitzuverfolgen. Und Sebastian, Köln meldet 18 Grad, locker bewölkt. Es soll nicht regnen, also das nehmen wir, oder?
Ja, nach den sinnflutartigen Regenfällen, zumindest hier in Stuttgart in den letzten Tagen, ist es wirklich mal gut mit Herbst. Also wenn der Sommer noch mal so ein kleines Comeback feiern würde, also ich würde es nehmen.
Der FC rechnet mit einem sehr hohen Verkehrsaufkommen, deshalb nutzt irgendwie, wenn es möglich ist, die öffentlichen Verkehrsmittel, parkt auf den Park-and-Ride-Anlagen und plant vor allem ausreichend Zeit ein. Ich bin selbst ein gebranntes Kind, Köln kann anstrengend sein. Für Gästefans steht der Parkplatz P4 zur Verfügung. Wenn ihr online bucht, zahlt ihr da 8 Euro, ansonsten 9. Wichtig auch, bitte fahrt nicht die ausgeschilderten Busparkplätze P6 bis P8 an. Für alle, die mit den Öffis anreisen, ist es relativ leicht. Die Haltestelle Rhein-Energie-Stadion wird regulär von der KVB-Linie 1 angefahren und am Spieltag verkehren zudem Sonderzüge von der Haltestelle Neumarkt. Der Gästebereich, ich weiß gar nicht, ob du schon mal in Köln dabei warst, Sebastian.
Ich war schon mal in Köln dabei. Es war allerdings, glaube ich, kein VfB-Spiel tatsächlich.
Okay, aber du wirst gemerkt haben, der Gästebereich befindet sich auf der Nordseite des Stadions und dort treffen sich dann auch in der Regel die ganzen VfB-Fans. Warum nehme ich das mit rein? Als ich vor 2 Jahren die Erfahrung gemacht habe, in Köln zu Gast zu sein, ist mir aufgefallen, okay, Getränke und Wurststände, die brauchen noch mehr Zeit als bei uns im Stadion. Das sollte man berücksichtigen. Also wenn ihr noch Schwätzle halten wollt, Bier trinke und Wurst esse, dann am besten schon am Samstag anreisen, weil es dauert wirklich unfassbar lang. Ganz schlimm war es tatsächlich vor 2 Jahren, weil irgendwie die Zapfanlage Luft gezogen hat. Und es gab nur eine. Also das war wirklich dramatisch. Dramatische Szenen in Köln. Ich hoffe, das geht diesmal an euch vorüber. Und dann vielleicht noch das, ich habe in den letzten Wochen immer mal wieder davon gehört, dass Frauen bei Auswärtsfahrten, aber auch in unserem Stadion schlechte Erfahrungen machen mussten. In Köln gibt es dafür ein Awareness-Konzept, das den Namen trägt, wo geht's nach Panama? Also bei bedrohlichen Situationen, welche das dann sind, entscheidet ihr individuell. Könnt ihr über die Nennung der Frage, wo geht's nach Panama oder über das Codewort Panama gegenüber der Ordnungsdienste, Sanitäter und Servicepersonal deutlich machen, dass ihr Hilfe benötigt. Und vielleicht für alle, die dann im Stadion sind, wenn ihr also irgendwo mitbekommt, dass jemand von wo geht's nach Panama spricht oder von Panama, dann denkt euch nicht, was will die denn, sondern helft der Person. Ja, also das finde ich ein sehr lobenswertes Konzept. Auch beim VfB gibt es natürlich ein Awareness-Konzept, da ist es das Dächle, funktioniert ein bisschen anders, aber ja, das wollte ich noch kurz erwähnen. Und dann, Sebastian, sind wir hier. STR Rewind. Hier werden legendäre Spiele und Wendepunkte des VfB Stuttgart rekapituliert. Heute reisen wir zurück zum 20. Februar 2010. Der VfB gastierte in Köln beim FC. Und Sebastian, was verbindest du mit den 2010er Jahren des VfB Stuttgart? Fällt dir da sofort was ein?
Also gar nicht die 10er Jahre, sondern wirklich das Jahr 2010. Könnte sein, dass wir jetzt über Mario Gomez und seine und die Jagd nach dem Nachfolger sprechen. Und die war spektakulär.
Absolut richtig. Aber ich verbinde mit dieser Zeit tatsächlich diesen unvergesslichen Rhythmus. Schlechte Hinrunde, starke Rückrunde. Also das war kommt Frühling VfB auf Steroide. Es war unfassbar krass. Markus Babbel hatte 2009 eine historische Rückrunde hingelegt und den VfB auf Platz 3 geführt. Aber dann kam eben die neue Spielzeit und die startete schlecht. Sehr schlecht, muss man sagen. Krise, und das nehme ich vorweg, Babbel wurde entlassen und Christian Gross übernahm. Wir müssen, glaube ich, aber tatsächlich im Sommer anfangen, und da hast du schon den richtigen Hinweis gegeben. Der VfB Stuttgart trennte sich, wenn man so möchte, von Mario Gomez, der nach München ging. Und danach lief die bis heute, wie ich finde, unerreicht spektakuläre Suche nach einem Nachfolger. Demba Ba fiel durch den Medizincheck. Klaas-Jan Huntelaar ging zu Schalke und Wagner Love wurde es auch nicht. Stattdessen kam Pavel Pogrebniak. Wie zufrieden warst du denn damals mit dieser Entscheidung?
Also erstmal muss ich sagen, das ist, glaube ich, damals die spektakulärste Transferperiode beim VfB war, die erst eigentlich jetzt in diesem Sommer abgelöst wurde, weil es ja quasi eine Live-Berichterstattung gab. Demba Ba beim Medizincheck, nein, durchgefallen, weil ich glaube, es war irgendwie ein Nagel, den er nach einem Beinbruch irgendwie noch in dem Bein hatte. Klaas-Jan Huntelaar nicht mit ins Trainingslager bei Real Madrid, weil er zum VfB, nee, doch nicht zum VfB. Ja, und am Ende wurde es dann Pavel Pogrebniak, der damals ja auch schon einen guten und großen Namen hatte, aber es war dann schon so ein bisschen underwhelming. Also ich hätte es ja gefeiert, wenn Wagner Love gekommen wäre, aber dann wurde es halt der, wie er auch genannt wird, der Rumpelrusse.
Gekommen sind auch Zdravko Kuzmanovic vom AC Florenz und Alexander Chleb von Barcelona ausgeliehen damals. Und nochmal zu Babbel, der musste damals nicht nur den schlechten Saisonstart managen, sondern auch seinen Trainerschein machen. Es war vielleicht nicht unbedingt ideal, weil der pendelte wirklich zwischen Köln und Stuttgart hin und her und sein Team pendelte zwischen Grottig und Graue Maus. Also es lief wirklich nicht in der Liga. Und auch im Pokal flogen wir relativ früh raus gegen Greuther Fürth. Ich meine, es war das Achtelfinale, aber Greuther Fürth damals Zweitligist, also das war nicht besonders gut. In der Champions League hatten wir mit der Gruppe an und für sich Glück, hatten uns aber auch extrem schwer. Und den Höhepunkt der Krise, den erreichten wir dann nach einem 1:1 gegen den VfL Bochum. Du erinnerst dich vielleicht noch, der VfB lag dann auf Platz 16 und es gab die Fanproteste gegen die Mannschaft und gegen die Führung. Und damals dachte man sich einfach, okay, wir ziehen die Reißleine und schmeißen Babbel raus.
Natürlich, was sonst? Ja, Trainer raus, nächster.
Und es sollte funktionieren, denn mit kam die Wende. Bis zum Spiel in Köln holte der VfB in 7 Ligaspielen 16 Punkte. Es lief also wieder. Und das ist auch noch eine Information, ein Fakt, den ich komplett vergessen habe. Köln wurde damals von Zvonimir Soldo trainiert. Ja? Du erinnerst dich vielleicht noch. Der spielte eine super solide Saison im gesicherten Mittelfeld mit Köln, hat das gut gemacht. Und dann habe ich natürlich mal geschaut, wer spielte denn sonst dann noch für den ersten FC? Und natürlich, Lukas Podolski war am Start, schoss die Tore. Petit zog im Mittelfeld die Fäden, das war diese Zeit. Und Farid Mondragon stand im Tor. Also das ist irgendwie auch der erste FC Köln, der mir sofort einfällt, wenn ich an den ersten FC Köln denke, überraschenderweise. Also das ist eine tolle Zeit gewesen. Bei uns spielten folgende Spieler. Im Tor stand Jens Lehmann, Zlotzi, Taski, Del Pierre und Molinaro bildeten die Viererkette. Tresch, Kuzmanovic, Gebhardt und Klepp im Mittelfeld. Und den Doppelsturm bildeten Kakao und natürlich der gerade schon besprochene Pogrebniak. Und Sebastian, jetzt frage ich dich direkt, verbindest du was mit diesem Spiel 2010 gegen Köln? Klingelt da was? Weil ich würde es dir nicht verübeln, wenn es nicht der Fall wäre, aber es ist schon ein historisches Spiel gewesen.
Nee, bislang noch nicht. Ich habe das Rewind auch noch nicht durchgelesen. Also ich lausche jetzt gebannt deinen Ausführungen. Also wenn ich die Mannschaftsaufstellung lese, dann habe ich sofort ein Bild vor Augen und kann auch Spiele assoziieren, die wir mit dem Kader gespielt haben. Aber jetzt das Spiel in Köln, nee, da klingelt noch nichts.
Es war wirklich ein geiles Spiel damals. Und klar, das Endergebnis, ich nehme es noch nicht vorweg, das deutet auch darauf hin, dass man sich das Spiel, wenn man es dann irgendwie findet, gerne auch heute nochmal anschauen kann. Es war das Spiel des Geronimo Kakaos, das kann man schon mal sagen. Nach 13 Minuten ging der VfB eben durch Kakao in Führung und konnte im Anschluss wirklich dann auch nochmal das Tempo verschärfen. Das war richtig gut gespielt vom VfB Stuttgart. Nach 31 Minuten führten wir bereits 2:0. Auch das zweite Tor erzielte Kakao und wunderschönes noch mit dazu. Also wenn ihr das Spiel irgendwo finden könnt, schaut euch das an oder eine Zusammenfassung. In der 38. Minute war es erneut Kakao, der nach einer Ecke das 3:0 machte und somit einen lupenreinen Hattrick erzielte. Dann drehte sich das Spiel etwas. Köln kam vor der Pause noch zurück. Christopher Schorsch, wer kennt ihn nicht, traf ebenfalls nach einer Ecke. Und ich glaube, damals haben die FC-Fans darauf gehofft, dass man in der zweiten Halbzeit vielleicht nochmal zurückkommen könnte. Es gab auch so ein paar Situationen, da hätte es nochmal gripplich werden können. Podolski hatte Chancen, aber wir hatten Pogrebniak. Ja, ein Satz, den man vielleicht auch nicht so oft beim VfB benutzt hat. Aber in dem Fall war er zutreffend. Nach 69 Minuten bediente Roberto Hilbert mit einer Flanke den, wie du vorhin schon gesagt hast, so-called Rumpelrussen, der dann das 4:1 einnickte. Und danach war auch Kölns Aufholjagd beendet. Aber Kakaos Torhunger noch nicht gestillt, denn er erzielte tatsächlich noch einen vierten Treffer, machte das 5:1. Und das Kuriose war, dass Kakao allein in diesem Spiel doppelt so viele Treffer erzielt hat, wie in der restlichen Saison, also bis zu diesem Spiel. Der VfB machte wirklich ein extrem starkes Spiel. Wir hatten eine gute Balance aus Ballbesitz und Tempogegenstößen. Klepp dirigierte wie früher, von der Bank konnten wir gut nachlegen und Kakao war einfach überragend, wie jetzt schon erwähnt. Also das war eine richtig gute Phase des VfB Stuttgart. Und man muss dazu sagen, Kakao machte nicht nur dieses eine gute Spiel, der explodierte regelrecht im Frühjahr und erzielte insgesamt 12 Treffer in der Rückrunde. Außerdem gelang es dem VfB Stuttgart damals, den Vertrag mit ihm zu verlängern. Im Sommer ging es dann auch noch zur WM. Auch Khedira und Husky gehörten damals zum Nationalmannschaftskader und der VfB, Sebastian, wurde mit 39 Punkten Rückrundenmeister, kletterte auf Platz 6 und qualifizierte sich für, du weißt es, die Europa League. Was man aber auch zu Kakao sagen muss, Kakao kam nie mehr in diese Form, die er in dieser Rückrunde dann eben hatte. Dennoch gehörte er zu den Topverdienern und war damit auch Teil des Problems, über das wir heute als Champions League Falle, glaube ich, immer wieder sprechen. Dafür konnte natürlich Kakao nichts, ja, das hatten andere zu verantworten. Aber das war wirklich ja einer dieser Verträge, die man damals ausgegeben hat, die man rückblickend so nicht hätte schnüren dürfen. Es war ja ein absoluter Rentenvertrag damals für Kakao. Natürlich haben das auch viele gefeiert, weil er gut drauf war. Aber ja, so ehrlich muss man sein, es war eben ein Teil des Niedergangs des VfB Stuttgart. Und nochmal, das hat nichts mit dem Spieler Kakao zu tun, sondern mit den Menschen, die damals diese Verträge eben zu verantworten hatten.
Genau, du hast ja angesprochen, dass in 10er-Jahren wirklich der VfB sich immer in so Wellenbewegungen durch die Saisons geschlängelt hat. Und wenn es dann gut lief, dann wurden natürlich solche Verträge gemacht oder Spieler geholt, die man dann mit viel Geld bezahlen musste. Und wenn es dann nicht mehr lief, dann waren die halt wirklich ein Problem. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass man so eine gewisse Konstanz reinbekommt und nicht diese Achterbahnfahrt macht, die der VfB wirklich jahrelang einfach unternommen hat.
Ja, und genau so kam es ja auch. Also nach dieser krassen Rückrunde gab es natürlich wieder ein ordentliches Tief, ja. Und wer sich für dieses Drama interessiert, dem sei das Rewind-Segment aus der Folge We Trust in You vom 1. Mai diesen Jahres ans Herz gelegt. Da könnt ihr das Ganze nochmal nachhören. Solomir Soldo übrigens wurde im Oktober 2010 in Köln entlassen. Das passte auch irgendwie nicht so richtig zwischen dem FC und Soldo. Du hattest auf der einen Seite diese Emotionalität und auch ein Stück weit das Neurotische des 1. FC Köln und auf der anderen Seite eher einen introvertierten, analytischen Soldo. Mich hat es aber schon überrascht, dass Soldo keine große Trainerkarriere gelang. Also er war ja eigentlich prädestiniert dafür, aber er verschwand mehr oder weniger in der Versenkung, war noch Co-Trainer unter Magath in China und versuchte es dann noch in Österreich und im Iran. Aber wirklich große Erfolge konnte er nie feiern. Zurückblickend schon verwunderlich, oder? Dass Soldo als Trainer nie die große Karriere hatte.
Ja, vielleicht war es dann wirklich auch dieses Emotionale, was ihm so ein bisschen fehlte, weil er war ja schon auch auf dem Platz eher ein ruhiger Typ, der zwar durchaus zulangen konnte, aber er war ja, der wirkte ja nicht besonders emotional und vielleicht fehlte ihm das dann auch so in der Ansprache an die Spieler. Ich kann es nicht einschätzen, aber man hätte schon denken können, dass er als Mittelfeldstratege ähnliche Trainerlaufbahn nimmt, wie zum Beispiel ein Xabi Alonso oder so, ne? Aber nix. Also das hat irgendwie nicht funktioniert. Aber seinen Sohn hat er noch mal bei Köln gespielt, oder?
Absolut. Und ich weiß gar nicht, wo er jetzt spielt. Spielt er nicht immer noch bei Köln?
Möglich, möglich.
Müssten wir nachschlagen. Machen wir das nächste Woche. Oder erleben es am Sonntag dann. Ausgerechnet, nein, Quatsch. Also, Sebastian, Köln, in der Jetztzeit angekommen, steht auf Platz 4, hat einen Punkt mehr als der VfB geholt. Letzte Woche spielten wir auch schon gegen den Tabellenvierten, der damals noch St. Pauli hieß. Welche Parallelen sind dir denn zwischen Köln und St. Pauli aufgefallen? Und was hast du über den FC in den letzten Tagen so mitbekommen?
Ja, mitbekommen habe ich natürlich, dass sie halt super gut in die Saison reingestartet sind als Aufsteiger, haben jetzt ja am letzten Wochenende zum ersten Mal überhaupt verloren, sonst halt, ich glaube, ein Unentschieden, zwei Siege, also sind richtig, richtig gut reingestartet und ich glaube, dass Köln, ähnlich wie St. Pauli, gut organisiert ist und intensives Spiel pflegt. Also eigentlich die Sachen, wo wir noch vor zwei Wochen gesagt hätten, das liegt dem VfB gar nicht, aber jetzt nach den Spielen gegen St. Pauli und Celta Vigo kann man sagen, damit kann der VfB auch umgehen, aber klar ist auch, einfach wird das nicht.
Nee, ganz und gar nicht, weil man muss mal festhalten, wenn du als Aufsteiger nach vier Spieltagen, wovon noch drei Spiele auswärts stattfanden, 7 Punkte geholt hast, dann ist das eine sehr gute Leistung. Und wir schauen mal, wie sie das schaffen. Auch hier ist die Antwort Flexibilität. Kwasniok richtet sein Team sehr am Gegner aus. Also mal spielen sie mit einer Viererkette, mal mit der Dreierkette. Sie sind taktisch immer gut vorbereitet, spielen mutig und intensiven Fußball. Kwasniok setzt auf ein schnelles, vertikales Umschaltspiel mit vielen Positionswechseln. Köln will aber auch aktiv mitspielen, auch gegen stärkere Gegner. Also auch das verlangt der Trainer von seiner Mannschaft. Und ganz oben steht auch bei ihnen die hohe Laufbereitschaft. Mannschaftliche Kompaktheit ist sowieso wichtig. Natürlich klar, wenn du vom Personal her eher ein unterlegener Aufsteiger bist, musst du das mit reinbringen. Und was nicht fehlen darf, ist Intensität. Ja, also das sind Attribute, die man auch bei St. Pauli dann wieder findet. Deswegen meine Frage zu Beginn dieses Segments. Wir müssen aufpassen auf die Flügel. Da sind sie super gefährlich. 7 ihrer bisher erzielten 9 Saisontore fielen nach Hereingaben von außen. Ja, also ein Muster ist da die Halbfeldflanke auf Bülter oder Kaminski. Und hier müssen wir wirklich aktiv verteidigen. Das war ja auch so ein Thema, das wir, glaube ich, schon mehrfach hier beackert haben. Du kannst nicht nur zuschauen, wie Köln die Flanken schlägt, weil sie werden irgendwann zu Toren führen. Das ist wirklich ein Problem, wenn wir einfach nur begleiten und nicht verhindern. Und Bülter ist ein gutes Stichwort. Der ist nämlich auch Adressat für lange Bälle. Auch das kennen wir ja, dass man praktisch versucht, das Mittelfeld schnell zu überbrücken. Aber ich setze da voll auf Jeff Chabot, der sich dann gerne um diese langen Bälle kümmern darf. Er hat es ja mit Bravour gemeistert in Freiburg und ich hoffe, dass es dann vielleicht noch den ein oder anderen Spieler mehr gibt, der sich bravourös in Köln schlägt und nicht nur Jeff Chabot, der gefühlt 100 von 100 Kopfballduellen gewinnt. Ja, was ich auch noch sagen möchte, die können den Ball auch schon mal laufen lassen. Also Köln hat schon auch das Kurzpassspiel drauf. Ich gehe aber davon aus, dass wir mit dem richtigen Pressing durchaus dann Zugriff drauf bekommen. Wichtig für uns nach langen Bällen und auch nach Klärung, muss ich dazu sagen, wach bleiben. Ja. Und wie sollte es anders sein? Auch der FC setzt natürlich auf die berühmten zweiten und dritten Bälle. Und nochmal, wir haben es erlebt, wie schwer sich der VfB damit tun kann. Mhm. Aber auf der anderen Seite haben wir auch gegen St. Pauli erlebt, was es bedeutet, wenn wir da scharf sind. Nämlich pure Dominanz und am Ende auch ein Sieg. Zu Kölns Stärken gehört ganz klar ihre Mentalität. Der Trainer gibt das Ganze vor. Die geben nie auf, die bleiben dran, egal wie das Spiel läuft. Das führt dann dazu, dass sie für einen Aufsteiger wirklich viele Chancen auch herausspielen. Sie haben aber auch ihre Themen, die der VfB meiner Meinung nach gut bespielen kann. Also gerade in der letzten Kette machen sie immer wieder Fehler, wenn der Gegner hochpresst. Klar, das kann natürlich auch für uns gefährlich werden. Vor allem, wenn dann eben diese langen Bälle kommen. Deswegen ist es wichtig, hier die richtige Balance zu finden. Mit Ball müssen wir versuchen, mit Tempo auf Kölns letzte Kette zuzulaufen. Auch da sind sie dann anfällig und lassen sich manchmal überlaufen. Schnelles Direktspiel funktioniert gegen Köln. Das konnte man ganz gut auch im Spiel zwischen Köln und Wolfsburg sehen. Die stehen dann teilweise wirklich nur noch da und schauen zu und meistens dann auch hinterher. Also das heißt, wenn wir kombinieren, Doppelpässe, Sebastian, das würde dich freuen. Wenn das kommt, wird Köln, glaube ich, Probleme bekommen. Auch weil Kwasniok aus einer kompakten Verteidigung heraus agiert, sind, glaube ich, Verlagerungen und schnelle Angriffe über außen eine Methode, um Chancen zu kreieren. Also auch das müssen wir liefern, um Köln zu knacken. Ja, aber auch hier wieder die Mischung macht's. Gegen St. Pauli gefiel mir das bei uns sehr gut. Wenn wir das jetzt transportieren können auf das Spiel gegen Köln, dann bin ich da grundsätzlich erstmal positiv gestimmt, was dieses Auswärtsspiel angeht. Und allgemein, das können wir auch noch sagen, lässt Köln für mich ein bisschen zu viel zu, aber wir müssen es am Ende auch nutzen. Ja, also unsere Effizienz wird hier wieder eine große Rolle spielen. Ich fand es gestern nicht so schlimm, dennoch musst du eigentlich aus der ersten Halbzeit schon mit einer Führung rausgehen und sowas kann dir natürlich dann auch mal gegen Köln auf die Füße fallen, weil was wir nicht vergessen dürfen, das Stadion kann schon auch eine Rolle spielen. Das heißt, wenn wir sie aufkommen lassen, ja, kommt auch guter Druck von den Rängen und wir kennen das hier aus Stuttgart, dann spielt sich so eine Mannschaft auch mal an den Rausch. Also müssen wir dafür sorgen, dass sowas nicht passiert. Chancen nutzen, laufen, kämpfen, sauber spielen. Und Sebastian, ich frag dich, das muss schon ein Sieg werden für den VfB, oder?
Ja, Köln ist gut in die Saison reingestartet, aber das ändert ja nichts daran, dass sie ein Aufsteiger sind. Und ich finde schon, als VfB in der aktuellen Situation, als Europa-League-Teilnehmer, solltest du den Anspruch haben, dass du gegen Aufsteiger gewinnst. Also zu Hause sowieso, das sind für mich wirklich dann Pflichtsiege, aber auch auswärts. Also da sollte was gehen. Du kommst jetzt dann mit den zwei Siegen im Rücken gegen St. Pauli und gegen Celta Vigo, hast das Selbstvertrauen, hast eine gute Phase. Und ja, also ich gehe davon aus, dass der VfB das zieht.
Ja, ich glaube, das wird am Ende über unser Mindset entschieden, bin ich ehrlich. Also ich glaube, wenn du mit Respekt zwar rangehst, aber konzentriert und mit Tempo dein Spiel durchziehst, dann wird das was, ja. Du musst natürlich auch die Intensität erstmal matchen, ja. Das braucht man, glaube ich, gar nicht mehr zu erwähnen. Das wurde ja offensichtlich jetzt in den letzten Wochen. Aber wenn dir das gelingt, dann wirst du in Köln das Spiel nicht verlieren. Lass es mich mal so sagen, weil es kann natürlich auch immer irgendwas passieren, was du nicht vorhersehen kannst, sei es eine Schiedsrichterleistung, die uns vielleicht nicht so passt, oder ein Glückstor der Kölner oder so. Aber prinzipiell sehe ich uns da eigentlich ganz gut aufgestellt. Wichtig ist, dass wir scharf bleiben. Die letzten zwei Spiele stimmen mich aber positiv. Dann kommen wir zu den Players to Watch. Das Schöne ist ja, wenn wir gegen Aufsteiger spielen, sind immer ein paar Spieler dabei, die wir bislang noch gar nicht so groß wahrgenommen haben. Wen hast du dir denn heute ausgesucht? Wer ist dein Player to Watch?
Mein Player to watch ist Isak Bergmann Johannesson. Hm. 22 Jahre alt, 1,84 Meter groß, Linksfuß, ist in England geboren worden, ist aber, wie man am Namen hören kann, Isländer. Hat auch schon 37 Länderspiele für sein Land bestritten und kam jetzt vor der Saison von Düsseldorf nach Köln. Ui, also das ist natürlich auch ein Wechsel, der im Rheinland da nicht ganz so gut ankommt, jedenfalls nicht in Düsseldorf. Köln hat da die Ausstiegsklausel aktiviert, hat wohl für ihn 5,5 Millionen gezahlt, was natürlich gar nicht so wenig ist für einen Zweitligaspieler. Aber es ist auf jeden Fall wert, wenn man sich mal anguckt, was er letzte Saison so geleistet hat bei Düsseldorf, denn da hat er 11 Tore und 6 Assists erzielt, was gar nicht so wenig ist, wenn man bedenkt, dass er zentraler Mittelfeldspieler und ein Box-to-Box-Player ist, also der ist auch sehr, sehr effizient und er ist laufstark und er hat in der letzten Zweitligasaison mehr Kilometer gesammelt als jeder andere Spieler. Also der Typ frisst Kilometer und schießt Tore. Und die hat er auch schon für Köln geschossen. Zum einen im Pokal gegen Regensburg, das 2:1 in der 98. Minute. Und in Wolfsburg, das Spiel, über was wir eben schon gesprochen haben, dieses Freak-Spiel, was 3:3 ausging, hat er das 2:2 geschossen in der 91. Minute. Aber danach fielen dann noch zwei weitere Tore. Und ich könnte mir vorstellen, dass Sebastian Hoeneß vielleicht das Spiel in Wolfsburg seinen Jungs gezeigt hat, weil da hat man gesehen, was Köln kann und was sie nicht können. Aber wenn es nach 91 Minuten 2:2 steht, heißt es noch nicht, dass das Spiel erledigt ist. Also muss man wirklich bis zum Ende online bleiben. Genau, also Isak Bergmann, Johannesson, richtig geiler Kicker, auf den freue ich mich tatsächlich auch, den dann gegen den VfB zu sehen.
Meinen Player to Watch könnte der ein oder andere VfB-Fan durchaus kennen. Es handelt sich um Said El Mala, 19 Jahre alt, Linksaußen, der aber offensiv auch im Zentrum und rechts eingesetzt werden kann. Bislang wurde er von Lukas Kwasniok nur eingewechselt, aber das könnte sich, glaube ich, schon bald ändern. Also den muss man definitiv auch auf dem Schirm haben. Und warum der Spieler bei VfB-Fans bekannt sein dürfte, liegt daran, dass Said in der vergangenen Saison in der dritten Liga für die Viktoria aus Köln gespielt hat und gegen den VfB Stuttgart 2 in beiden Spielen traf. Und man kann, glaube ich, jetzt schon vorwegnehmen, der Junge wird seinen Weg gehen. Der ist super antrittsschnell, hat ein richtig starkes Dribbling. Im 1 gegen 1 ist er brutal schwer zu verteidigen. Wurde jetzt auch in allen 5 Pflichtspielen in dieser Saison eingewechselt, war auch schon an Toren beteiligt, hat einen Treffer selbst erzielt gegen Freiburg, einen aufgelegt gegen Wolfsburg. Und ich weiß nicht, ob du das Tor gegen Freiburg gesehen hast. Das war schon sehr, sehr stark. Noch besser fand ich aber die Vorarbeit in Wolfsburg beim zwischenzeitlichen 2:2. Das war wirklich brillant, also wie er da sich durchgetankt hat, beziehungsweise mit seinem Dribbling die Wolfsburger Abwehr wirklich hat alt aussehen lassen. Das hat mich extrem beeindruckt. Und was bei ihm auch besonders ist, obwohl er so ein hohes Tempo hat, verliert er halt nur selten den Überblick. Also er hat ein super Timing, was Abspieler angeht, ist mit Ball wirklich extrem weit. Ich glaube, gegen den Ball hat er noch so seine Themen. Ich sag's mal so, also nach vorne ist er sehr emsig. In die andere Richtung arbeitet er nicht ganz so gerne. Ja. Ich finde aber grundsätzlich ganz gut, wie Kwasniok das aktuell löst. Es gibt mit Sicherheit andere Trainer, die El Mala häufiger von Beginn an bringen würden, weil er bringt unheimlich viel mit. Aber Kwasniok bringt ihn immer wieder als Edeljoker. Und das Gute ist, wenn er reinkommt, hat er sofort einen Effekt auf das Spiel. Also vielleicht für uns dann schlecht, aber für Köln gut. Das finde ich halt wirklich clever gemacht von Kwasniok. Gibt dem Jungen die Spielzeit, die er braucht. Und er stärkt damit halt wirklich seine Mannschaft durch diese Einwechslung. Wirklich großartig. Und das Besondere auch jetzt noch hier, der wäre beinahe gar nicht in der Bundesliga gelandet, weil er nach der U15 in Gladbach aussortiert wurde und dann eigentlich mit dem Fußballspielen aufhören wollte. Aber sein Bruder Malek überredete ihn dann weiterzumachen. Und dann mussten sich beide gemeinsam über den TSV Meerbusch und über im Viktoria Köln zurück in den Profifußball kämpfen und sind jetzt dort angekommen. Und ja, also fantastischer Spieler, bei der U19-EM auch ins Auge gefallen. Es gab damals danach auch wirklich lukrative Angebote aus England für ihn, aber die hat er nicht angenommen. Stattdessen hat er seinen Vertrag beim 1. FC Köln bis 2030 verlängert. Und ich sag's nochmal, der Spieler wird seinen Weg gehen und vermutlich nicht lange in Köln bleiben. Also der ist wirklich herausragend. Super interessanter Spieler.
Übrigens noch ein Player to Watch. Sorry, den wir nicht auf der Liste haben, Ron-Robert Zieler, ist auch im Kader.
Stimmt, oh, das habe ich ganz vergessen, der ist ja als zweiter Keeper zurückgegangen nach Köln. Ja? Ansonsten haben wir Schwebe hinten drin, der es auch gut macht, das kann man an der Stelle auch noch sagen. Kommen wir zur Ausfallliste, da haben wir einen neuen zu beklagen, Finn Jeltsch, also ich gehe wirklich nicht davon aus, dass der am Sonntag spielen kann. Adduktoren heißt es, mal gucken, ob sich das bewahrheitet. Wie gesagt, wir hoffen, dass er nicht allzu lang ausfallen wird. Das Gute ist, Luka Rakes ist wieder mit dabei, kann ihn ersetzen. Fabi Bredlo ist auch wieder am Start, da habe ich gestern auch was Interessantes beobachtet. Eigentlich wollten wir auf die Tube drücken, aber das muss ich noch schnell erzählen. Und zwar nach diesem Fehler, den Alex Nübel gemacht hat im Aufbauspiel, versuchte Steffen Krebs die ganze Zeit mit ihm zu kommunizieren, was ihm nicht gelang. So, und dann machte sich Fabi Bredlo auf den Weg hinters Tor, zog sich das Aufwärmleibchen an und hat irgendwas mit Alex Nübel besprochen. Das Ding ist aber, bei den UEFA-Spielen, ja, also Champions League und natürlich auch Europa League, müssen sich die Spieler ja nicht hinter den Toren warm machen, sondern an der Seitenlinie. Und das wurde sofort von dem vierten Offiziellen moniert. Dann kam auch noch die UEFA, ich meine zu Peter Reichert, hat eine Ansage gemacht. Das sorgte also für mächtig Diskussionsstoff. Aber wer weiß, vielleicht war es Fabi Bredlo, der den Hinweis gab, dass Alex Nübel diese langen Abschläge auf Bad Redin schlagen soll. Hm. Ja, also vielleicht nahm da schon das 1:0 seinen Anfang weit früh in der ersten Halbzeit. Ja. Aber Fabi ist also wieder mit am Start. Leo Stergiou müsste so langsam aber sicher auch wieder ein Kandidat für den Kader sein. Da würde ich die Pressekonferenz jetzt mal abwarten. Aber da hieß es ja zuletzt, Teiltraining steht kurz vorm Comeback. Das sieht also gut aus. Noah Darwich, auch da würde ich die Pressekonferenz noch mit abwarten. Aber der hatte Probleme nach dem Spiel gegen Mannheim mit der U21. Was er jetzt genau hat, weiß ich nicht. Vielleicht erfahren wir dann mehr eben bei der Pressekonferenz. Dennis Undav war gestern schon im Stadion, steht auch schon auf dem Platz, macht so ein paar Sachen mit Ball, aber wird gegen Köln definitiv noch nicht im Kader stehen. Ich glaube, der VfB ist ganz froh, wenn Dennis in der Länderspielphase in der nächsten wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann und dann gegen Wolfsburg vielleicht ready für den Kader ist. Wenn das so kommt, würde man beim VfB, glaube ich, nicht nein sagen. Justin Diehl ist auch auf dem Weg der Besserung. Auch bei ihm würde ich sagen, gegen Köln noch kein Kaderplatz möglich, aber vielleicht dann, ja, gegen Heidenheim. Mal gucken, wir drücken die Daumen und Silas ist auch noch keine Option, aber auch er steht inzwischen wieder auf dem Platz. Du merkst, die Ausfallliste wird länger. Macht es denn das für dich einfacher, deinen Startelf-Tipp mit mir zu teilen?
Boah, gar nicht. Also du hast ja viele Spieler, die noch nicht fit sind, aber du hast halt auch viele Spiele. Und da wir ja in weniger als einer Woche schon in Basel spielen, wird sich ja auch Sebastian Hoeneß ein bisschen was überlegen, wie er gegen Köln aufstellt. Und wir haben Jeff Chabot, Belastungssteuerung gegen Celta Vigo nicht gespielt. Wir haben dann Chris Führich und Thiago Thomas, die nicht in der Startelf waren. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass er die reinrotiert. Aber wen und wie, da bin ich etwas lost, muss ich sagen.
Ja, ich sehe auch Rotationen auf uns zukommen. Also Sonntag Köln, Donnerstag Basel, du hast es gesagt, Sonntag dann wieder Heidenheim. Das ist halt echt jetzt schwierig, wen willst du da rausnehmen, wenn es gerade aktuell läuft? Also schadest du dir dann nicht eher selbst, aber auf der anderen Seite nützt dir es natürlich auch nichts, wenn die Spieler dann verletzt ausfallen. Nübel im Tor, ich glaube, da machen wir schnell, der wird auf jeden Fall mit am Start sein. Die Viererkette, da sehe ich schon auch Veränderungen auf uns zukommen. Natürlich Finn Jeltsch kann nicht spielen, deswegen Luka Rakes wird reinrotieren. Jeff Chabot wird wieder von Beginn an dabei sein, da lege ich mich fest. Und dann kann man natürlich darüber sprechen, ob man maximal eine Pause gibt und dafür Ramon Hendricks als Linksverteidiger bringt. Und auch auf der rechten Seite, obwohl es Asignon herausragend gemacht hat, könnte ich mir vorstellen, dass wir Wagnermann sehen. Welche Viererkette nimmst du denn?
Chabot, Rakes, spielen innen, links spielt Maxi, weil Maxi immer spielt, und rechts spielt Josh Wagnermann.
Gehe ich mit. Vielleicht sogar Pascal Stenzler, aber wir nehmen Wagnermann. Doppelsechs, ja, was machen wir mit Atta? Wird er reinkommen? Weil ich bin fest davon ausgegangen, wenn Atta gegen Celta Vigo nicht von Beginn an spielt, wird er gegen Köln auflaufen. Was macht Sebastian Rose?
Tja, jetzt hätte ich normalerweise auch gesagt, jetzt ist die Frage, da nach seinem unglücklichen Auftritt gestern Abend, ist das eher ein Argument, ihn von Anfang an zu bringen, weil man ihn lieber nicht einwechseln will, oder ist es ein Argument, ihn gar nicht zu bringen? Ich sage, wir spielen mit Stiller und Karasor tatsächlich.
Ich glaube auch. Also Schema machte auch so ein paar Gesten in Richtung Oberschenkel, als er ausgewechselt wurde. Ich weiß nicht, ob das was Dramatisches ist, müssen wir abwarten, was uns der Trainer erzählen wird bei der nächsten PK. Aber ich gehe auch davon aus, dass Atakan Karasor von Beginn an spielen darf. Und eigentlich ist das, glaube ich, auch der richtige Umgang mit diesem Fehler. Gleich wieder rein ins Wasser und weiter schwimmen und dann hoffentlich daraus gelernt haben und uns dann das geben, was wir von ihm brauchen und was er auch im Köcher hat, muss man sagen. Also deswegen Karasor, Stiller gehe ich mit, Doppelsechs. Dann haben wir noch die Offensive zu besetzen. Ich glaube, auch da werden wir ein bisschen Rotation sehen. El Canus hat jetzt viel gespielt. Thiago Tomasch kam nur von der Bank. Chris Führig hat keine große Rolle gespielt in den letzten Spielen. Jamie Leveling dafür relativ viele Minuten gesammelt. Und auch im Sturm muss man natürlich darüber sprechen, wie viele Spiele kann eigentlich Ermin Demirovic so absolvieren. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass Thiago Tomasch vielleicht mal auf die Neun rückt und ihn erstmal auf der Bank sitzt. Auf den Flügeln ist für mich alles denkbar. Also sowohl die gleiche Besetzung wie gestern, sprich Buonanni und Leveling. Es kann aber auch sein, dass man sich dann dafür Tomasch und Führig entscheidet und doch mit Demirovic weitermacht. Da tue ich mich echt schwer. Also mein Pick wäre, wir spielen rechts wieder mit Badreddin, auf der 10 wieder mit El Canus, auf der linken Seite mit Chris Führig, da bekommt dann Jamie Leveling eine Pause, und ich würde auch darauf setzen, dass Demirovic eine Pause bekommt und Tomasch auf der 9 beginnt.
Würde ich mitgehen. Ich wollte sagen, ich sehe auf jeden Fall Thiago Tomasch in der Startelf, und der hat ja die gute Position, dass er links, rechts und in der Mitte spielen kann. Also ich denke, der wird auf jeden Fall starten, weil seine bisherigen Auftritte im VfB-Trikot fand ich auch relativ erfolgreich waren. Und wenn du ihn auf die 9 setzt, dann gehe ich damit. Also können wir so machen.
Also, dann fasse ich zusammen. Im Tor steht Alex Nübel. Rechtsverteidiger wird Josh Wagnermann sein. Die Innenverteidigung wird gebildet aus Luca Rakes und Jeff Chabot. Linksverteidiger, der ewige Maxi. Im defensiven Mittelfeld werden Angelo Stiller und Atakan Karasor die Strippen ziehen. Dann haben wir auf der rechten Seite Badreddin Buonanni und im Zentrum El Canus. Auf der linken Seite Chris Führig und im Sturm Thiago Tomasch. Es kann auch natürlich ganz anders kommen, aber das ist unser Tipp. Wenn ihr ein bisschen mehr Zeit haben wollt, um für den Spieler der Saison abzustimmen, dann ist das am Sonntag definitiv der Fall, denn auch da wird es so sein, dass wir direkt nach dem Spiel auf unserem Discord-Server den Link zum Voting posten werden. Den Link zu unserem Discord-Server, es sei nochmal gesagt, findet ihr in den Shownotes, und dann könnt ihr abstimmen. Ich glaube, bis Dienstag habt ihr Zeit. Am Dienstag werden wir wieder aufnehmen und dann natürlich über das Spiel in Köln sprechen und über das bevorstehende in Basel. Dann, Sebastian, muss ich sagen, am Dienstagmorgen, als die Sendung auf YouTube online ging, dauerte es wirklich nicht lang, bis ein berechtigter Hinweis, ich möchte fast schon sagen, Beschwerde eintrudelte. Wir haben am Montag in der Aufnahme nicht darüber gesprochen, dass unser VfB-Zehnkämpfer Leo Neugebauer bei der Leichtathletik-WM in Japan die Goldmedaille gewonnen hat und Weltmeister geworden ist. Berechtigte Kritik. Meine Idee war ja, dass wir heute etwas länger darüber sprechen, über diesen großartigen Erfolg. Und ich wollte es einfach am Montag nicht irgendwie in 60 Sekunden abhandeln. Aber was wir hätten tun können, insbesondere ich, wäre natürlich gewesen, darauf hinzuweisen, dass wir genau das vorhaben. Und dann hätten sich die Leute, glaube ich, nicht so sehr gewundert, dass wir da einfach gar nicht drüber gesprochen haben. Das Schöne ist, heute werden wir darüber sprechen. Ja, und ich wollte von dir jetzt erstmal wissen, hast du denn mitverfolgt, was sich da abgespielt hat für ein Drama?
Nee, leider nicht. Ich habe es wirklich erst mitbekommen, als die Meldung dann über die Ticker ging, dass Leo Neugebauer die Goldmedaille gewonnen hat. Aber am Wochenende war einfach viel zu viel los. Mountainbike World Cup, ich glaube Berlin-Marathon war auch noch, und dann die Leichtathletik-WM. Ich habe es dann leider nicht verfolgen können, aber ich habe schon gehört, dass es dramatisch war, weil er gar nicht gut reingestartet ist in den Wettbewerb. Aber das kannst du mir jetzt sicherlich erzählen.
Kann ich dir? Ich würde so sagen, es war nicht optimal, wie er in den Wettkampf reinkam, weil normalerweise ist Leo dafür bekannt, dass der erste Tag sein stärkerer Tag ist. Das war diesmal nicht so. Den ersten Tag schloss er auf Platz 4 ab, und ganz ehrlich, als ich das mitbekommen habe, dachte ich schon, ach Mist, Mensch, also eine Medaille hätte ich ihm definitiv zugetraut und dachte dann halt, okay, das wird jetzt nichts mehr. Aber der Sonntag, der war schlicht und ergreifend historisch. Im Diskuswurf zeigte Leo schon wirklich eine überragende Leistung und warf 56 Meter und 15 Zentimeter. Das ist eine Weite gewesen, die im Rahmen einer Weltmeisterschaft noch keinem Zehnkämpfer gelungen war.
Oha.
Ja, also wirklich brutal. Auch im Speerwurf konnte Leo seine persönliche Bestleistung um 5 Meter steigern. Und das war deshalb bemerkenswert, weil Leo im Speerwerfen immer so seine Probleme hatte. Ja, diesmal nicht. Diesmal nutzte er die Disziplin und sorgte rückblickend eigentlich für eine Vorentscheidung in Sachen WM-Gold, muss man sagen. Übrigens 64,34 Meter hat er geworfen. Das möchte ich nicht unerwähnt lassen. Dramatisch wurde es dann in der letzten Disziplin, im 1500-Meter-Lauf. Aiden Owens Delerme aus Puerto Rico hatte die Möglichkeit, mit dem richtigen Vorsprung Leo noch auf Platz 2 zu verdrängen. Aber das passierte nicht. Und auch hier muss man sagen, die 1500 Meter gehören eigentlich nicht zu Leos absoluten Top-Disziplin oder beziehungsweise er ist da kein absoluter Top-Läufer. Aber es gelang ihm, seinen Kontrahenten einfach nicht davonziehen zu lassen. Und es war eine beeindruckende Willens- und vor allem eine weitere Bestleistung. 4 Minuten, 31 Sekunden und 89 Zehntel brachte er dann aufs Tableau und ja, konnte am Ende über diese 1500 Meter die Goldmedaille absichern, so muss man es ja sagen. Und Sebastian, du kannst ja mal mit uns teilen, was Leo zum 1500-Meter-Lauf zu sagen hatte.
Da hat er nämlich gesagt, im 1500-Meter-Lauf wusste ich ganz genau, wie schnell ich laufen musste, um die Führung zu behalten. Ich habe mich nach dem Rennen noch nie so schlecht gefühlt, aber ich bin meine persönliche Bestzeit gelaufen. Also hat es sich gelohnt. Es hat unglaublichen Spaß gemacht und ich bin sehr glücklich.
Wir auch, lieber Leo. Und wir gratulieren dir natürlich zu diesem fantastischen WM-Titel vom ganzen Herzen. Und ich weiß gar nicht, ob du die Bilder gesehen hast. Das war ja wirklich krass. Der saß ja dann im Rollstuhl, weil er so erschöpft war. Ist aber dann wieder aufgestanden. Also es war wirklich unfassbar. Und was wir natürlich auch nicht unterschlagen wollen, auch unser VfB-Präsident Dietmar Allgeier meldete sich zu Wort und ja, sagte Folgendes.
Im Namen des gesamten VfB Stuttgart gratuliere ich Leo Neugebauer aufs Herzlichste zu diesem großartigen Erfolg. Weltmeister, einfach sensationell. Die gesamte VfB-Familie ist stolz, Leo in unseren Reihen zu wissen. Wir alle schicken die besten Glückwünsche nach Tokio.
Genau, und wir schließen uns nochmal an, ja, und das muss man natürlich dazu sagen, damit gehört Leo Neugebauer jetzt schon zum Favoritenkreis für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles. Und selbst wenn er jetzt den WM-Titel nicht geholt hätte, wäre er für mich trotzdem Favorit gewesen, weil ich habe das Gefühl, der wird immer noch besser. Also das ist wirklich großartig, wenn man sich überlegt, wie er sich nach und nach steigert. Ich glaube, der Peak wird echt 2028 sein und dann holt er Gold. Ich sag's dir, der VfB gewinnt die Goldmedaille. Und natürlich Leo Neugebauer. Und dabei noch erwähnt, was ich besonders geil fand, gestern im Stadion, dass die Ultras ein Spruchband für Leo hochgehalten haben. Hast du es gesehen?
Nee, was stand drauf?
Ja, sie haben ihm halt gratuliert zur Goldmedaille.
Okay.
Ja, also, ich muss dir mal vorstellen, wenn er das gesehen hat, das war ja wahrscheinlich ein bewegender Moment für ihn. Also wirklich großartig. Was ich auch nicht unterschlagen will, Alina Kenzel erreichte im Kugelstoßen ebenfalls das WM-Finale. Für eine Medaille reichte es dann aber nicht. Sie landete nur in Anführungsstrichen auf dem 10. Platz. Weltmeisterin wurde Jessica Schilder aus den Niederlanden. Und ja, ich kann da an der Stelle einfach nur ein großes Dankeschön rausschicken an unsere drei WM-Teilnehmerinnen, Alina Rotaru-Kottmann, Alina Kenzel und eben Leo Neugebauer, herausragend. Und wir bleiben auch noch kurz bei der Leichtathletik. Vom 27. September bis 5. Oktober findet in Indiens Hauptstadt Neu-Delhi die World Para Athletics Championships statt. Und auch da werden drei VfB-AthletInnen vertreten sein. Alle drei sind im Kugelstoßen unterwegs. Zum einen die Niederländerin Lara Baas, dann haben wir Janis Fischer mit dabei und natürlich Nico Kappel. Den kennt ihr, amtierender Weltmeister, Weltrekordhalter und auch wieder Favorit. Aber Sebastian, ich habe mir sagen lassen, für Nico lief es jetzt im Sommer nicht ganz so gut. Der Ellbogen schmerzt. Ja, seit Mitte Juli hat er Probleme mit freien Gelenkkörpern im Ellbogen. Das konnte aber eben aufgrund der anstehenden WM jetzt nicht behandelt werden oder beziehungsweise nicht entfernt werden. Und er hat es halt dann kompensiert mit Besuchen beim Physiotherapeuten. Er ließ sich mit Kälte und Strom behandeln. Nur eben, um jetzt antreten zu können. Er meinte, ihm fehlen so ungefähr 900 Stöße für die ideale Vorbereitung.
Okay.
Ja? Ich kann das jetzt nicht einordnen, weil ich ja nicht weiß, wie viele Stöße er insgesamt macht. Aber
900 klingt ja auf jeden Fall mal viel.
Dennoch, ey, der wird ein Wörtchen um den Titel mitsprechen. Da bin ich mir sicher. Ja? Also, der ist so gut, auch das wird er irgendwie hinbekommen. Und was auch spannend ist, im Gegensatz zu Kobe 2024, ist er diesmal schon sehr früh nach Indien geflogen, nur um sich halt an die neue Zeitzone anzupassen und um sich so ein Stück weit zu akklimatisieren. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, das wird was. Lara Baas, die will ich auch nicht unerwähnt lassen. Lara wurde vor einem Jahr in Paris Paralympicsiegerin in der Klasse F40 im Kugelstoßen und will natürlich nun erstmals auch den WM-Titel holen. Und auch Jannis Fischer weiß, wie es ist, Titel zu gewinnen. Der wurde 2023 in Paris Weltmeister, möchte ebenfalls in der Klasse F40 mindestens mal aufs Treppchen. Und das Schöne ist, ihr könnt unsere VfBler bei den Wettkämpfen zuschauen. ARD, ZDF und Eurosport übertragen die World Para Athletics Championships. Dann müssen wir auch noch in Sachen VfB-Frauen was korrigieren. Also Montag
war Fake News.
Ja, leider Gottes. In der Sendung sagte ich fälschlicherweise, dass die VfB-Frauen diesen Samstag zu Hause gegen den FC Ingolstadt spielen würden. Das war falsch. Sorry dafür. Dieses Wochenende findet gar kein Spiel in der zweiten Bundesliga statt. Ich glaube, es steht der DFB-Pokal an und aus dem ist der VfB ja bereits ausgeschieden. Das Spiel gegen Ingolstadt steigt am Samstag, 4.10. Immerhin stimmten 15 Uhr und PSV.
Immerhin, also, ja, also ist da was.
Sorry nochmal für den Fehler und danke für die vielen Hinweise, die darauf dann eingegangen sind. Und wenn wir schon bei den VfB-Frauen sind, dann noch das. Für das Spiel am 4. Oktober gegen Ingolstadt bietet der VfB für Vereine, Firmen und alle anderen Gruppen preisreduzierte Gruppentickets an. Wenn ihr mindestens 11 Personen zusammenbekommt, könnt ihr das Gruppenticket über ein Bestellformular erwerben. Erwachsene zahlen dafür 5 € pro Eintrittskarte und die Kindertickets gibt's bereits für 2 €. Die Karten werden dann digital oder als Print-at-Home-Ticket versandt an euch. Und das Angebot endet am Donnerstag, den 2. Oktober um 13 Uhr. Wir verlinken euch das Bestellformular in den Shownotes. Abschließend noch zu den VfB-Frauen. Lene Lotte Müller, Rosa Rückert und Katharina Schäfer wurden zum Lehrgang der deutschen U19-Nationalmannschaft eingeladen. Glückwunsch an alle drei. Dann haben wir noch zum Schluss, Sebastian, das berühmt, fast schon berüchtigte Höfleswetz-Turnier. 52. Auflage bereits.
Mehr Tradition als so mancher Bundesligist.
Zweifellos. Es fand am Dienstag gegenüber vom Neckarstadion statt. Und ja, ausgerichtet wurde das Ganze auch diesmal vom Württembergischen Fußballverband. Es gab 3 Altersklassen: Mädchen, Lauser und Höfleswetzer. Alle kämpften um einen Pokal und um einen Platz in der VfB-Stadionshow beim Bundesliga-Heimspiel gegen den FC Augsburg Anfang November. Ich glaube aber, dass für die meisten Kids dann doch der Spaß im Vordergrund stand. Den hatten übrigens auch Leonie Schetter von den VfB-Frauen, Mirza Šatović von der U21 und Finn Jeltsch. Die kamen nämlich vorbei, schrieben fleißig Autogramme und sorgten natürlich für viele strahlende Gesichter. Was die Kinder vermutlich nicht wussten und ihnen am Ende auch egal sein dürfte: wir hier bei STR werden die 9 Gewinnerteams bei uns im Podcast nennen, Sebastian. Also, im Turnier der Mädchen auf Platz 3 GMS Altenburg, auf Platz 2 die Tech Girl Soccer-Tastic und auf Platz 1 die Wiggly Girls. Also für mich auch von den Namen her großartig. Bei den Lausern auf Platz 3 der SV Sülenbach. Dann haben wir auf Platz 2 Dreiangel United und auf Platz 1 den TVN Enspritz. Ja, und die Höfleswetzer, die hatten auf Platz 3 die Tech-Hackers, auf Platz 2 den FC Bembel 04. Ich glaube tatsächlich, dass das eigentlich der offizielle Name von Schalke ist.
Möglich wäre es, ja.
Und auf Platz 1 Kokizmilch. Was auch immer das ist. Aber herzlichen Glückwunsch an alle Gewinnerinnen und Gewinner. Sebastian, wir haben die 60 Minuten gerissen.
Natürlich.
Aber die 2 Stunden nicht erreicht.
Muss ja, für so ein lockeres Frühstücksradio am Freitag war das doch jetzt ganz ordentlich.
Absolut, es war ordentlich. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn das der Fall ist, dann können wir euch an der Stelle sagen, am Dienstag nehmen wir die nächste Folge auf, die hoffentlich auch nicht so lang wird. Bei euch spätestens am Mittwoch dann auf YouTube erscheinen wird. Und wenn es gut läuft, schon in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Podcatcher. Ja, und dann gucken wir mal, was wir bis dahin zu besprechen haben. Sebastian, dir danke ich, dass du dir erneut so viel Zeit genommen hast. Also nochmal, der Ehrenpreis in dieser Woche für STR-Leistungen geht definitiv an Sebastian Rose. Ihr könnt dem Ganzen beipflichten, indem ihr einen Daumen da lasst. Und dann bin ich durch für jetzt und wünsche dir ein angenehmes Wochenende und dem VfB 3 Punkte.
Ja genau, am Dienstag sprechen wir dann über den Auswärtssieg in Köln und über das anstehende Spiel in Basel. Also gerade ist es ja wirklich wild, ne? Englische Wochen sind wieder voll am Start. Aber es macht irgendwie Spaß, vor allem wenn der VfB gewinnt, weil ich hätte heute Morgen jetzt nicht über eine Niederlage gegen Celta Vigo sprechen wollen, aber ich finde, solange der VfB seine Spiele gewinnt, können es noch so viele Spiele sein. Ich bin dabei.
Wir reiten sie weiter, die VfB-Welle. Also, bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.